Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk.
Ich weiß, wie die nächsten Fragen aussehen werden. Von daher, ich bin dafür verantwortlich, dass die Mannschaft erfolgreich Fußball spielt. Ich bin dafür verantwortlich, dass sie ansehnlichen Fußball spielt. Das haben wir heute nicht geschafft. Und wir sind alle sehr enttäuscht darüber, dass das so ist. Ich weiß, es macht niemand mit Absicht. Keiner macht das mit Absicht. Die Jungs sitzen da drin und wir alle wissen nicht, warum die erste Halbzeit so lief. Manchmal fängt es so an und du kommst nicht so richtig rein. Zweite Halbzeit am Ende hat sie alles versucht, aber wir sind enttäuscht, weil heute haben wir uns etwas anderes vorgenommen.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Wenn Trainer so sprechen wie Enrico Maaßen nach dem Spiel gegen den SV Darmstadt 98, dann wird es langsam ein bisschen kritisch. Über den FC Augsburg werden wir nicht nur heute sprechen, sondern sicherlich auch in den nächsten Ausgaben des Rasenfunks, zu dem ich euch ganz herzlich begrüße. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und auf Blue Sky. Und ich freue mich, dass ihr hier eingeschaltet habt. Wir wollen heute sprechen über den 7. Spieltag der Männer-Bundesliga. Unser Schwerpunkt in dieser Woche wird auf dem VfL Bochum liegen. Dieser Schwerpunkt erscheint aber vermutlich erst am Mittwoch. Das heißt, heute gibt es die Spieltagsanalyse, den Schwerpunkt zu Bochum, dann am Mittwoch und Augsburg wird nicht lange auf sich warten lassen. Das ist, glaube ich, relativ klar, wenn man sich den Verlauf dieses Spieltags so ansieht. Ich habe zwei tolle Gäste hier. Ich freue mich extrem, hier eine Stimme zu haben, die ihr alle kennt, von Sky, von Prime Video. Er hat Europa zum Ryder Cup Gewinn kommentiert. Ich sage es einfach mal, wie es ist. Jonas Friedrich ist hier. Hallo Jonas.
Ich grüße dich, ich grüße euch. Hallo zusammen.
Schön, dass du hier bist, obwohl du ja wirklich ein gutes Pensum hast. Und unter der Woche noch in Kopenhagen, jetzt am Wochenende wieder im Einsatz.
Ja, aber also justament jetzt ist ja also Länderspielzeit. Das ist sozusagen der Urlaub des kleinen Mannes. Er beginnt für mich jetzt. Schönste Zeit, die man sich vorstellen kann. Dementsprechend habe ich fast alle Zeit der Welt heute.
Sehr gut. Und vorsichtig, Länderspielpause ist der Urlaub des kleinen Mannes. Das hat sich Julian Nagelsmann einst auch mal gedacht.
Ja, little did he know.
Genau. Aber ich habe jetzt gehört von Uli Hoeneß himself, er hätte ihn natürlich nicht entlassen. Das war natürlich die Entscheidung des Vereins. Da hatte Uli Hoeneß nichts mit zu tun. Aber lasst uns nicht über alte Männer sprechen, lasst uns mit jungen Männern sprechen. Jan-Lukas Elskamp ist auch hier. Hallo Jan-Lukas, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Schön, dass ich da dabei sein kann.
Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist. Wir wollen heute sprechen über den Spieltag. Vorher natürlich noch der Hinweis, der Rasenfunk ist allein crowdfinanziert. Alles, was hier stattfindet, und das ist ja wirklich eine Menge inzwischen, das ist von euch finanziert. rasenfunk.de/supportersclub, da könnt ihr uns unterstützen. Und auf kiosk.rasenfunk.de ebenfalls, wenn ihr unser Merch erwerbt. Da gibt es unter anderem, das habe ich nicht geplant, mir fällt gerade auf, ich habe ja gerade hier eine Rasenfunktasse. Also, die könnt ihr da kaufen, die ist toll. Und in dieser Sendung danke ich Char Körbel, Felix und Moritz und Max Jakob Ost, Fan Number One. Ja, herzlichen Dank. Ich bin auch Fan von dir, denn du bist Supporter. Wenn ihr auch genannt werden wollt, dann müsst ihr euch registrieren auf rasenfunk.de/supportersclub und dann werdet ihr vielleicht nach dem Zufallsprinzip hier ausgewählt. Wir gehen heute die Tabelle von oben nach unten durch. Vor dieser Länderspielpause gibt das nochmal so ein bisschen Orientierung, wo die Vereine stehen. Und praktischerweise beginnen wir damit gleich mit dem Tabellenführer, dem aktuellen, und dem Tabellenletzten, dem aktuellen. Das eine ist Leverkusen, das andere ist der erste FC Köln. Unter der Woche konnte Leverkusen bei Molde noch mit 2:1 gewinnen. Und auch am Wochenende lief es sehr, sehr gut gegen den FC. Immer noch keine Pflichtspielniederlage für Leverkusen. In einem souveränen Spiel machen Hofmann, Frimpong und Boniface die Tore. Nennenswerte sind aber fast die Chancen, die liegen gelassen wurden. Also dieser Sieg hätte noch höher ausfallen können. Jonas, du nickst. Warum ist denn Leverkusen gerade überhaupt nicht beizukommen? Und warum hat es dann auch der FC nicht geschafft?
Also der Bus rollt.
Er ist nicht geparkt, er rollt.
Der rollt und wie? Also in fast jeder Aktion ist eine unfassbare Überzeugung zu spüren bei Bayer Leverkusen. Und letztlich ist es eine total, also es ist mit Abstand die spielstärkste, formstärkste und derzeit beste Mannschaft der Bundesliga. Im Grunde auf jeder Ebene. Und auch wenn wir jetzt schon mittendrin sind in der Saison, man kommt einfach nicht drum rum, wie großartig diese Personalplanung war. Da ist einfach alles gelungen. Und wenn man nur mal so kurz den Abgleich macht, auch weil es jetzt gerade gegen Köln geht, dann kommt man auch auf diesen Leistungsunterschied. Ne? Also nimmst mal das Linksverteidiger-Thema. Das ist vielleicht das Greifbarste. Da hast halt letztes Jahr noch in Jonas Hector einen der spielstärksten und zuverlässigsten Linksverteidiger der Liga gehabt. Jetzt nimmer. Und das liegt nicht an Paccarada. Ne? Also jetzt sozusagen, dass es bei Köln möglicherweise gerade so dramatisch schlecht läuft. Streiche möglicherweise. Grimaldo, ich habe den bei Benfica oft spielen sehen und habe mich auch mit Roger Schmidt zwei, dreimal über den unterhalten. Deswegen war ich vorgewarnt. Das macht unfassbar Spaß, dem zuzugucken. Der hat einen Freistoß. Da würde vielleicht sogar Cristiano Ronaldo in his prime mal vielleicht kurz drüber nachdenken, wenigstens einmal im Spiel zur Seite zu treten und ihm einzugeben. Weil der wirklich, das ist gnadlos. Und dann ist das natürlich ein total energiegeladener Spieler. Ein absoluter, ich will nicht sagen Glücksgriff, sondern glücklich insofern, er ist nicht der Schnellste. Und deswegen, das ist, meine ich zu wissen, der Hintergrund, der Grund dafür, warum die Premier League die Finger von ihm gelassen hat. Und so konnte Leverkusen an ihn rankommen. Und aber in diese Mannschaft, in der halt passt er einfach perfekt und ist jetzt ein spielmachender Linksverteidiger, der ja dieser Mannschaft so ein unglaubliches Upgrade gibt. Das ist jetzt nur ein kleines Segment, ne? Da gibt's jetzt noch diversere Randstories. Jonas Hofmann wäre so eine weitere, der noch nicht mal so gut stattgefunden hat in den ersten oder letzten Wochen, jetzt in diesem Spiel aber halt auch voll drin war. Und inzwischen kommt halt alles zusammen. Die Mannschaft hat ein unglaubliches Selbstvertrauen entwickelt. Die Mannschaft fliegt über den Platz, sie float. Ich könnte jetzt nicht sagen, welches dieser drei Tore das Schönste war. Also fällt mir schwer. Da ist eins spielerischer und anspruchsvoller als das andere. Und wir reden von einem 3:0, wir reden von einem Derby, in dem ja möglicherweise auch nochmal ein paar andere Themen reinkommen in so ein Spiel. Nähe, Leidenschaft, Kampf, es hat alles nicht stattgefunden. Am Ende des Tages ist eigentlich viel darüber gesagt, wenn man weiß, dass Marvin Schwebe, der mit Abstand beste Kölner auf dem Platz war und eigentlich allein dafür gesorgt hat, dass es beim 3:0 geblieben ist, ne?
Und deswegen kommen solche. Ja, wo wir bei Grimaldo sind, in Kombination mit Schwäbe und die Schusstechnik, wo wir auch sehr lange, glaube ich, noch über diese kurze Ecke sprechen könnten, kurz vor der Halbzeit, wo dann Grimaldo sich fast einreiht in den Spieltag mit den wahnsinnig schönen Toren. Das ist ja irgendwie so ein bisschen das leitende Motiv dieses Spieltags, wo kurze Ecke von rechts ausgeführt durch Grimaldo, kriegt den Pass zurück und ein bisschen vom 16er-Eck weg zieht er die Kugel so fast perfekt in den Winkel und da ist eigentlich fast alles von dem drin, was du gerade gesagt hast. Es war keine Geschwindigkeit benötigt, aber trotzdem das, was er kann, ist eben gut, diesen Laufweg zu haben, die Schusstechnik mit dem linken Fuß, die Cleverness, den dann irgendwie draufzuziehen und zu sehen, ja, okay, vielleicht passt es von dem Winkel. Und ja, das wäre ja auch, also es wäre eigentlich alles, was du gesagt hast, nochmal in einer Szene gewesen. Und ist es dann trotzdem, weil du eben Marvin Schwebe schon mit reingenommen hast, der eben dann nicht nur diese eine super Tat hatte, sondern eben auch sehr viele mehr.
7 Paraden hatte am Ende Marvin Schwebe und 9 Schüsse noch wurden geblockt von Köln. Also allein das zeigt schon, dass das Spiel hätte noch deutlicher als nur mit 3:0 ausgehen können. Expected Goals wäre auch irgendwo bei 4. Allein Boniface hatte wieder, glaube ich, 6 Schüsse. Aber das ist ja sowieso vielleicht so der einzige Kritikpunkt, den man an ihm äußern kann, dass er aus der Vielzahl seiner Chancen dann eigentlich sogar noch fast zu wenig Tore macht. Jan Lukas, jetzt wissen wir ja auch aus vergangenen Rasenfunksendungen, wir hatten hier auch durchaus schon mal Köln-Schwerpunkte miteinander, dass du da so ein bisschen einen Blick drauf hast. Es gibt so ein paar Dinge bei Leverkusen, da weiß man, die passieren, da kann man nichts gegen machen. Also, dass sie sehr sicher im Passspiel sind, dass sie sehr gut im Spiel zwischen den Linien sind, also egal ob Hofmann oder Wirtz. oder auch Boniface, der sich zurückfallen lässt, du kommst da immer wieder hin. Aber trotzdem hat es ja Köln in der Vergangenheit schon mal besser geschafft, auch so im Gegner den Zahn zu ziehen, das Zentrum dicht zu machen, so nah dran zu sein, dass eben da nicht sich die Leute permanent aufdrehen können. Und es gibt ja noch die Parallele, die letzte Heimspielniederlage für Leverkusen war genau in der letzten Saison gegen Köln und das war auch der letzte Auswärtssieg vom FC. Das eine ist natürlich ein bisschen dramatischer als das andere. Warum hat denn das diesmal so überhaupt nicht funktioniert?
Also ich glaube, man muss halt da wirklich über Leverkusen sprechen. Also das ist wirklich sowas von gut und es sind ja schon ganz andere Kaliber daran gescheitert. Und also klar, das war auch wahrscheinlich die schwächste Leistung vom FC in der Saison, die eigentlich sonst es immer geschafft haben, die Spiele wenigstens knapp zu gestalten. Mhm. Aber das hatte gestern in den Phasen, du sagst es, im Mittelfeld gab es überhaupt keinen Zugriff, glaube ich, eher damit zu tun, dass Leverkusen den Ball einfach dann so gut schon dahin weitergespielt hat, wo dann auch noch genau der Raum war. Das wirkte alles so flüssig. Und da ist es dann eben auch schwer, wenn wir jetzt vorhin schon über die qualitativen Unterschiede auf den Positionen gesprochen haben, da dann wirklich auch A, die Intelligenz zu haben, wo geht der nächste Ball hin und B, dann in den Zweikampf zu kommen. Wir haben vorher ein bisschen im Vorgespräch über Barcelona gesprochen, wo Bayern mal nicht in die Zweikämpfe kam und das hatte ja ähnliche Ausmaße jetzt jetzt gestern. Also ich glaube auch nicht, und das sagt Baumgart auch immer nach den Spielen, ja, die wollen ja, aber man ist sich eben auch bewusst, sie können es halt noch nicht. Und das ist halt eine Entwicklung und Leverkusen ist A, natürlich überhaupt nicht vergleichbar, was die finanziellen Mittel angeht, aber dementsprechend halt auch, was die Spieler angeht. Und die haben ja auch eine Entwicklung durchgemacht. Das ist ja jetzt nicht so, als wenn das irgendwie aus dem Nichts passiert wäre und die wären irgendwie auf einmal Anwärter für die Meisterschaft, sondern die sind einfach, ja, wobei auch die eine gewisse Entwicklung haben, aber es ist eine sehr rasante.
Ging noch schneller als bei Leverkusen.
Ja, nee, aber so, das ist einfach ein ganz anderer Zeitpunkt in der Entwicklung. Und beim FC ist gerade so ein bisschen eingerissen worden. Und ja, Leverkusen ist ja fast auf seinem Peak wahrscheinlich. Also sie werden hoffen noch nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da nicht noch super weit nach oben geht.
Also Xabi Alonso hat gesagt, es sei die vielleicht beste Saisonleistung gewesen. Und so wirklich widersprechen kann man ihm nicht. Jonas Hofmann, Jonas, hast du gerade schon einmal kurz angesprochen. Der hat ein Tor, eine Vorlage, 8 Torschussvorlagen. Jeder 6. Pass von Jonas Hofmann war eine Torschussvorlage. Absolut absurde Statistik. Der passt da auch. Also ich hätte nicht gedacht, dass er so gut reinpasst, ehrlich gesagt, weil, also auf dem Papier wäre er ja der Ersatz für Diaby gewesen, wo wir ja wissen, Geschwindigkeit spielt eine Rolle, Tiefenläufe und so weiter. Und das alles, finde ich, bei Jonas Hofmann ist alles nicht schlecht, aber halt nicht auf dem Level von Diaby. Aber er spielt es ja ein bisschen anders, ist eben viel eher derjenige, der eben dann nicht der Verwerter ist der Chance, sondern eben derjenige, der sie vorbereitet und passt halt sehr, sehr gut rein in dieses Team von Leverkusen.
Also auf dem Papier fand ich das eigentlich total, ich hätte ihn jetzt nie, als Spielertyp ist das nicht der Diaby-Ersatz, so hätte ich den gar nicht eingeordnet. Aber du hast natürlich recht, auf der sozusagen, also inhaltlich ist es nicht, aber transfertechnisch betrachtet ist es natürlich. Und letztlich auch in seiner Rolle ähnlich bedeutsam. Das ist einer der besten deutschen Offensivspieler. Also, und an einem normal, also es gibt wenig schlechte Spiele von ihm. Jetzt in der Saison noch nicht viele herausragende, wirklich gute. Gefühlt war das erste wirklich gute. Und das ist halt in der Doppelkombination mit Wirtz. Also sag mir eine spielstärkere, ich muss jetzt echt nochmal kurz nachdenken, lass uns Bayern immer irgendwie ausklammern, aber sag uns was Spielstärkeres in der Fußball-Bundesliga. Es ist auf dem Papier einfach eine Mannschaft, die eigentlich jederzeit dazu in der Lage sein kann und muss, auch einen tiefen Block auseinanderzuspielen. Und deswegen, Jonas Hofmann ist in Normalform ein safer Nationalspieler. Und jetzt kann man sagen, das ist möglicherweise nicht der Typ, der die Massen hinter sich vereint und vielleicht jetzt nicht der emotionalste aller Spieler und hat jetzt vielleicht nicht so die Riesenwirkung, aber das ist ein wunderbarer Fußballer, ein Riesenkicker, der halt auch nochmal ein ganz anderes Fundament reinbringt in diese Elf. Für Gladbach ein Riesenverlust. Ich habe eigentlich, als ich von dem Transfer damals hörte, es war ja total überraschend, weil es ein gefühltes Commitment gab von Hofmann an Borussia Mönchengladbach. Und mein instinktiver Gedanke war, jetzt wird's echt dünn bei Borussia Mönchengladbach. Und ich dachte, um Himmels Willen, Leverkusen, jetzt der auch noch. Das, ich habe sofort irgendwie gedacht, das ist der perfekte Spieler zu Wirtz, neben Wirtz, weil das gehört ja auch zur Wahrheit. Bei Diaby alles richtig, was du sagst, aber es ist ja immer noch genügend Geschwindigkeit in diesem Kader. Also
du hast ja noch
zwar manchmal ja auch witzigerweise von Leuten, von denen man es gar nicht so vermutet. Also ich muss bei Tah muss ich immer wieder auch im gesetzten Alter komme ich ins Staunen. Frimpong meine ich jetzt eigentlich, ist ja eh noch da geblieben. Und dementsprechend ist es einfach von der Mischung insgesamt sehr, sehr stimmig, was Bayer Leverkusen sich da zusammengestellt hat. Auch da sind wir jetzt wieder bei, gerade im direkten Vergleich zu Köln, einfach einer sehr, sehr gelungenen Personalplanung. Und wenn man jetzt noch den Sechser dazu nimmt, was auf Kölner Seite ja sozusagen der nächste eigentlich noch nicht wirklich ersetzte Spieler ist, sprich Skiri. Und wir auf der anderen Seite halt sehen, dass Granit Xhaka aus der Premier League zurückkommt in die Bundesliga und in keiner Weise irgendwie so die Ausstrahlung hat, oh, ich lasse es jetzt hier auslaufen und habe halt noch einen Vertrag unterschrieben nach der Premier League, sondern ja, einen extrem überzeugenden, sehr willigen Eindruck hinterlässt. Ja, dann kommt man halt auf ja, nächste Parallele, kommt man halt auf einen klaren 3-0 Unterschied zwischen ja, diesen beiden Teams mit einem Haufen Tabellenplätzen dazwischen.
Aber wirklich, also Palacios und Xhaka hatten das Spiel absolut im Griff. Granit Xhaka hat exakt 100 Pässe zum Mitspieler gebracht bei 107 gespielten Pässen. Das heißt, auch weniger in Mathe Bewanderte bekommen da eine 93% Passquote im Kopf noch raus. Palacios mit 97% Passquote bei 116 gespielten Pässen. Der hat nur 4 Fehlpässe gespielt. Also das war das, was ich vorhin meinte, Jan Lukas, mit dass es keinen Zugriff gab. Und bei Leverkusen, letzte Beobachtung noch zu Leverkusen. Das fand ich ganz interessant, weil das ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Als Köln im 5-4-1 gegen den Ballstand, also tiefer verteidigt hat, da ging es dann nur noch darum, das Spiel letztlich irgendwie halbwegs barmherzig zu gestalten. Da hat Leverkusen meiner Meinung nach zum ersten Mal im 2-4-4 von De Zerbi aufgebaut. Also dieses 2-4-4 mit zwei Innenverteidigern, zwei zentralen Sechsern, die auch relativ eng beieinander stehen. Kossounou ist nach vorne gegangen, Frimpong hat in die letzte Linie geschoben und dann, sie haben es ehrlich gesagt gar nicht gebraucht an der Stelle, aber es fand ich interessant, weil, also, dass sie so konsequent gespielt haben, ich kann mich nicht dran erinnern, das in der Saison schon mal gesehen zu haben. Das heißt, da gibt's auch noch eine Weiterentwicklung. Und dann ein letztes Wort, Jan Lukas, zu Köln, auch wenn wir dann ganz leicht über der Zeit sind, aber wenn ich jetzt dich hier habe, dann möchte ich das mit angesprochen haben. Köln liegt auf dem letzten Tabellenplatz. Es kommen jetzt natürlich kommt noch ein schwieriges Spiel, das Derby gegen Gladbach. Aus verschiedenen Gründen möchte man das nicht verlieren. Dann geht's nach Leipzig und dann spielt man gegen Augsburg und gegen Bochum, außerdem noch gegen Darmstadt und gegen Mainz. Das sind dann Spiele, die muss man schon gewinnen. Man sieht gerade, dass bei Köln Dinge da sind, aber dass so Kleinigkeiten fehlen. Also ein Carstensen schlägt nicht die Flanken wie Benno Schmitz und Florian Kainz spielt vielleicht nicht so gut wie zuletzt und ein Paccarada, das hat Jonas ja auch schon gesagt, ist kein Jonas Hector. Wie groß sind die Sorgenfalten auf deiner Stirn, wenn du an den FC denkst?
Ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Mensch, würden manche sagen, das passt ja, wenn du in Köln lebst. Ich bin immer noch optimistisch, weil ich eben auch sehe, gegen wen hat man gespielt. Es waren jetzt Dortmund zum ersten Spieltag, dann hatte man noch Hoffenheim, Stuttgart, die in einer total guten Form sind. Also es ist ja immer auch so ein bisschen Spielglück oder Spielplanglück, wann man jetzt gegen welchen Gegner spielt. Das ist in diesem Jahr wirklich sehr schief gelaufen, aber, und das ist ja dann auch die Sache, es waren sehr viele knappe Spiele, wo ich am Anfang als, wie gesagt, Optimist dachte, ja, gut, wenn man jedes, oder es war knapp verloren, wir können mithalten. Aber wenn man dann zum sechsten oder siebten Mal, beziehungsweise jetzt waren es ja nur sechs Mal, knapp mitspielt und dann doch aber verliert, dieses Spiel ausgenommen, das war, glaube ich, da braucht keiner irgendwie von knapp sprechen, dann ist, merkt man schon, da fehlt was. Und sind eben, wenn wir jetzt oft im letzten Jahr darüber gesprochen haben, dass es so einen zentralen Block gab mit Hector, der auch schon als Linksverteidiger sich aber sehr zentral orientiert hat oder zumindest eine zentrale Figur war. Skiri in der Mitte, Selke, der jetzt diese Saison viel ausgefallen ist. Das ist ja immer sehr wichtig, die guten Spieler in der Mitte des Platzes zu haben. Und das fehlt halt gerade total. Es gibt Stabilität nirgendwo. Es ist eine Entwicklung, wie gesagt, aber wenn alle noch am Anfang der Entwicklung sind, dann merkt man das eben auch gegenseitig, dass sich da keiner eben Sicherheit gibt, was Hector und Skiri eben letztes Jahr sehr gut aufgefangen haben. Von daher bleibe ich dabei, und das wurde auch auf der Mitgliederversammlung sehr klar gesagt, es ist auch einfach nicht anders drin gewesen. Die Finanzen machen es nicht mit. Man kann nicht einfach irgendwie Sechser X und Linksverteidiger Y holen, die dann einfach sagen, ja gut, dann spielen wir jetzt selber gehobenes internationales Niveau, sondern es war alternativlos, jetzt eben auf eine Entwicklung zu setzen, und das bleibt ja diesen Vereinen auch nicht anders, es bleibt nichts anderes übrig, als zu scouten und zu hoffen, die Spieler wachsen irgendwann in die Rollen, und mit Martel hat man ja eigentlich jemanden, dem man das auch zutrauen kann, und dementsprechend glaube ich auch, sind die Ansätze da, um seine, ja, vielleicht 6, 7, wenn es gut läuft, 8, 9 Spiele in der Saison zu gewinnen, und dann kann man eben hoffen, dass es reicht, und es wird andere Vereine geben, die ähnliche Probleme haben, und ja, das wird man dann sehen, wenn die Gegner, wie gesagt, kommen, die dann doch noch klarer auf Augenhöhe sind.
Martel ja auch zurückgekehrt, das ist ja eine der guten Nachrichten gewesen vor diesem Leverkusen-Spiel, und vielleicht hätte er, auch wenn die Situation in der Tabelle ein bisschen anders wäre, jetzt nicht gleich auch sofort spielen müssen da auf der Doppel-6. Also gegen Gladbach geht's weiter für Köln zu Hause nach der Länderspielzeit jetzt dann. Und für Leverkusen geht's dann zum VfL Wolfsburg. Und das baut uns auch gleich schon eine Brücke zu dem Spiel, über das wir jetzt sprechen wollen. Nämlich, wir kommen zum Tabellenzweiten dieser Tabelle. Das ist nicht der VfL Wolfsburg, sondern der VfB Stuttgart. Mit einem Spieler, der nicht aufhören kann, Bundesliga-Geschichte zu schreiben. Also, was hat er jetzt wieder getan? Serhou Guirassy. Er hat als erster Spieler überhaupt nach 7 Spielen 13 Tore erzielt. Und die letzten 3 davon, die von diesem Spieltag, die fallen auch noch innerhalb von 17 Minuten eben gegen den VfL. Denn Wolfsburg hatte eigentlich geführt. Janne Gerhardt bringt Wolfsburg in Führung, und in der ersten Hälfte gibt es gar nicht so viel vom alten, guten VfB Stuttgart zu sehen, also dem alten aus dieser Saison, also eigentlich noch relativ neu, fällt mir gerade auf. Aber dann kommt halt Guirassy und gleich per Strafstoß aus, erhöht dann, indem er Castells ausspielt und einschiebt, und macht dann am Schluss das Spiel auch noch zu, als er sehr, sehr geduldig wartet, bis sich endlich die Lücke öffnet, durch die er dann schießen kann. Und das ergibt dann den Endstand von 3:1, Jan-Lukas, und wir haben einen VfB, der einfach nicht aufhören kann, uns zu verwundern, und selbst das sehr physische, laufintensive Spiel eines VfL Wolfsburg kann dem nichts entgegenhalten. Was kann man dazu noch sagen?
Ich glaube, wenn man jetzt auf die Tabelle schaut und das Ergebnis sieht, kommt ein bisschen ein falscher Eindruck von dem Spiel rüber, weil gerade in den ersten 70 Minuten fand ich, oder man könnte es auch an der Halbzeit trennen, aber man könnte es auch so sagen, Schlussphase, wo dann ja eben, wie du gesagt hast, diese 3 Tore fallen. Da klappt dann auch sehr viel, was vorher nicht geklappt hat. Aber auch hier, wenn es immer klappt, ist es halt auch kein Zufall. Das ist schon beeindruckend, wie sie dann auch Guirassy einsetzen. Es ist ja auch nicht so, als wenn das irgendjemandem unbekannt wäre. Und da wird sicherlich, bei Wolfsburg vielleicht jetzt nicht, aber sonst im Stadion würden vielleicht Leute sagen, ja, das kann doch nicht sein, dass der, das weiß ich doch vorher, dass der die Tore schießt. Aber so einfach ist es ja dann doch nicht. Nur, wie gesagt, in der ersten Halbzeit schafft es Wolfsburg eben sehr, sehr gut, Guirassy gar nicht ins Spiel kommen zu lassen. Der hat in 66 Minuten 27 Ballkontakte und ist wirklich überhaupt nicht im Spiel. Auch den kennt man ja als Kölner so ein bisschen besser. Und da wurde ihm das eben auch oft vorgeworfen. Ja, die Körperhaltung, die Haltung zum Spiel, das wirkt irgendwie alles irgendwie ein bisschen fahrig. Und trotz dieses guten Laufs fand ich das in diesem Spiel sogar auch, dass man das von außen hätte denken können. Ich glaub nie, dass ein Bundesligaspieler irgendwie keine Haltung zum Spiel hat, weil dann wäre er nicht in der Bundesliga. Aber er war eben auch sehr lange nicht im Spiel. Und ja, mit diesen 27 Ballkontakten hat's Wolfsburg eben sehr gut gemacht, ihn nicht ins Spiel kommen zu lassen. Dass er dann ausgehend von dem Elfmeter halt sich wieder in diesen Rausch spielen kann, ist natürlich Wahnsinn. Und das Selbstvertrauen ist ja wirklich, also das ist die Definition von Selbstvertrauen aktuell. Ja, also es ist wirklich in den letzten Minuten dann krass ihm zuzuschauen. Man muss ja fast immer lachen, wenn der wieder ein Tor schießt, weil ja, das ist ja nicht normal.
Ich habe es im Live-Ticker gesehen und dachte mir, das gibt's doch nicht. Also das ist
ja. Ja. Ja, also es ist ein gutes Spiel dann im Endeffekt, wenn man drei Tore schießt und es am Ende so gut ausspielen kann. Auch die Umstellung sicherlich sehr wichtig, dass man auf der rechten Seite ein bisschen was umgestellt hat. Ja, da wurde dann Leveling ausgewechselt und Silas kam rein.
Ja.
Stenzel außerdem ausgewechselt, der keinen glücklichen Tag hatte und vor dem 1-0 ja auch den Ball verliert, was sehr seltsam aussah. Er läuft so kurz vor der Mittellinie und auf einmal hat er den Ball irgendwie nicht mehr am Fuß. Ja, es war insgesamt ein komisches Spiel, fand ich. Weil am Ende denkt man 3-1 Stuttgart Zweiter, ja, werden sie wohl Wolfsburg irgendwie, ja, besser gewesen sein als Wolfsburg, aber kam ja dann, oder war irgendwie, aus meiner Sicht zumindest nicht so. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Das gehört dann auch dazu, ne? Also, das bringt so ein erfolgreicher Saisonstart irgendwie mit sich, dass dann halt auch eine Umstellung sofort greift. Guirassy, da gehen die Superlative aus. Das ist das auch nicht mehr rational zu erklären. Und ich überlege gerade, gibt es eigentlich einen anderen Zusammenhang für das wunderschöne Wort lupenrein? Also kann man das eigentlich noch in irgendeinem anderen Kontext verwenden als mit einem Hattrick?
Ich glaube, nicht mal die Reinheit von Lupen wird inzwischen noch so bezeichnet.
Also korrigier mich, es ist ja, sozusagen, die deutscheste aller Definitionen ist doch in einer Hälfte und zusammenhängend, oder?
Genau,
also,
es darf kein Tor dazwischen fallen.
Ja, eigentlich vergeben wir nur dann das Prädikat Hattrick. Habe ich das richtig?
Na, beziehungsweise dann verwenden wir das sonst überhaupt nicht verwendete Wort lupenrein.
Richtig, aber also Hattrick geben wir nur für eine Hälfte, richtig?
Ja, genau, ja.
Und lupenrein ist dann in, alles klar, genau. Also lupenreine Leistung. Darüber hinaus ist halt, also Stuttgart ist verrückt, irgendwie aber auch ein Stück weit erklärbar. Klares Upgrade im Tor, das kann, darf und soll nicht untergehen. Das ist einfach ein Riesenunterschied vom, muss man leider sagen, schwächsten Torhüter der letzten Saison in der Liga zu einem jetzt einfach echt guten. Kaum bis keine Verletzungsprobleme, Ausnahme Rechtsverteidigung, was blöderweise jetzt eigentlich die Chance für Pascal Stenzel wäre. Also die ganze Phase in dieser Saison ist ja eigentlich die Zeit für ihn, in der er wirklich zeigen kann, was, dass er ja doch eigentlich mehr kann, als nur Backup zu sein in der Bundesliga. Und das sah eigentlich ganz ordentlich aus in den ersten Wochen und ist jetzt halt durch diesen Fehler massiv konterkariert worden. Die Doppelsechs ist nach wie vor die, wie soll ich sagen, da bin ich nach wie vor ein bisschen restskeptisch. Schwäbisch restskeptisch, bei allem, was sonst super läuft, aber da darf halt überhaupt nichts passieren. Also Karasor ist mehr oder minder alternativlos und Angelo Stiller muss eigentlich auch funktionieren. Das funktioniert bis hierhin gut, bis okay, aber es, ja, ob das auf Strecke so weiterläuft, weiß ich nicht. So, und dann bist du halt bei so einer ganz schönen Mischung aus sehr, sehr viele Spieler haben einfach individuell eine Top-Form, eine Top-Phase. Da würde ich jetzt vielleicht gar nicht mal bei Guirassy, doch, natürlich musst du bei Guirassy anfangen, aber da bist du auch sofort bei Führig, der halt auch so fit ist, wie schon ewig nicht, und komischerweise auch diese schlechten Spiele mittlerweile weglässt. Also das war ja so ein Spieler, der schon immer diese, sagen wir mal, Peaks hatte, aber manchmal halt auch gar nicht da war, überhaupt nicht auf dem Platz, komplett abgetaucht und weg. Die Spiele, die schenkt er sich. Das ist echt eine konstant gute bis sehr gute Leistung und natürlich zum Schluss völlig überraschend, dass er jetzt in dieser Nationalmannschaft dann tatsächlich gelandet ist. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt, wen man außenbahnoffensiv in Deutschland sonst so hat, über diese Formstärke kann man schon drauf kommen, dann ihn zu nominieren. Ja, und dann, keine Ahnung, Mio, eine absolute Hoeneß-Entdeckung, wenn du so willst, schon in der Relegation unfassbar wichtig. Silas ist wieder fit, naja, nahezu vollständig und war ja auch ein wesentlicher Bestandteil davon, dieses Spiel zu drehen. Du hast es ja schon gesagt, im Grunde kam mit der Umstellung die Wende, was war das, irgendwann mal 60., 65. Mhm. Ja, und dann kommt halt so viel zusammen, dass der VfB zu Hause so ein Selbstvertrauen entwickelt hat. Ich war in den ersten beiden Heimspielen der Saison, war ich da. Das war, was war es, ein 5-0 und ein 5-0?
Genau, Bochum und
da hat sich, das gewissermaßen abgezeichnet. Speziell das Freiburg-Spiel hat, fand ich sehr erstaunlich. Und mit diesem Saisonverlauf, ist es dann halt auch möglich, selbst ein VfL Wolfsburg in dieser Phase dann eben klar zu besiegen. Weil, das muss man schon sagen, ich hätte jetzt eigentlich Wolfsburg als den bislang zu Hause stärksten Gegner für den VfB eingestuft. Die sind einmal in Leipzig fies überrollt worden. Aber ansonsten jetzt, wenn man die Gegner zu Hause anguckt, dann war das jetzt eigentlich schon der erste dickere Brocken. Und im Ergebnis ist es dann letztlich eindeutig und ganz, ganz stark. Insofern vielleicht in Summe nicht das beste Heimspiel des VfB Stuttgart über 90 Minuten, aber jetzt gerade, wenn man Wolfsburg einrechnet, der wertvollste und Sieg oder die wertvollsten drei Punkte und diejenigen, die man nicht unbedingt einrechnen hat müssen, lass mich so formulieren.
Wo wir bei Führich waren, und ich weiß, wir wechseln gerade zum VfL Wolfsburg ein bisschen über, aber das kann man auch sehr gut anhand der linken Seite machen. Stuttgart hat 44% der Angriffe über links gespielt, wo eben Führich ist. Und wir hatten jetzt auch in Köln zu Gast vor einer Woche. Und ich finde, Führich, und das war auch schon immer so, auch der hatte ja seine Kölner Vergangenheit, der ist ein Spieler, der genießt es sehr, wenn die Augen auf ihm sind. Und er weiß eben aktuell, die Augen sind auf ihm. Jeder schreibt über ihn, Nationalmannschaftsberufung. Und ich finde, das merkt man auch an den Aktionen. Er hält den Ball ja oft auch einen Ticken länger, weil er eben, glaube ich, dann weiß, ja, jetzt guckt die Welt auf mich, alle Kameras sind auf mich gerichtet. Ist jetzt eine Hypothese, ich kenne den Jungen natürlich nicht. Aber in seinen Aktionen merkt man eben, dass er auch weiß und das genießt, dass er gerade diesen guten Ruf hat und dass er mit diesem Selbstvertrauen, also es ist ja wirklich sehr viel Selbstvertrauen, das haben wir bei Gerassi gesagt, das ist bei Führich so, und er weiß, ey, ich bin jetzt gerade der Spieler, von dem alle wissen, der kann was, dann zeige ich es ihnen jetzt auch. Und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, dass er dann wirklich so oft die richtige Aktion findet und sich dann teilweise auch, er muss sich ja gar nicht mehr aktiv in den Blick spielen, er ist ja schon im Blick, er kann dann auch mal den etwas einfacheren Pass spielen. Und wo wir jetzt schon bei der linken Seite sind, beim VfL Wolfsburg ist das insbesondere in der ersten Halbzeit eben Thiago Thomas, der mit Stuttgarter Vergangenheit wahnsinnig gut spielt, hat, glaube ich, 6 Dribblings. Mhm. Auch er sorgt dafür, dass Stenzel so ein bisschen ins Wanken gerät. Vielleicht hängt es ja auch ein bisschen damit zusammen, dass er dann irgendwie im Aufbau sich ein bisschen mehr unter Druck gefühlt hat vor dem 1-0. Aber was für einen Geschwindigkeitsvorteil Thiago Thomas gegenüber Stenzel hatte, wie er sich dann einmal den Ball über links in den Strafraum vorlegt und einfach die Schritte machen kann und der Gegenspieler überhaupt nicht hinterherkommt und immer, immer wieder diese Dribblings aufziehen kann, das fand ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Hatte auch schon überlegt, den als Unsung Hero zu nennen, aber Heroes sorgen ja dann doch meistens dafür, dass ihre Mannschaft gewinnt und oder dass irgendwas Erfolgreiches passiert, dementsprechend dann jetzt diese kleine Lobpreisung, weil das war wirklich herausragend gut, was Thiago Thomas auf der linken Seite veranstaltet hat.
Da hat Nübel auch mehrmals beim Stand von 0 zu 1, Entschuldigung, sehr gut pariert, wenn auch aus spitzem Winkel. Dann schließe ich an mit der Lobhudelei auf denjenigen, der es bei mir auch nicht zum Unsung Hero geschafft hat, nämlich Yannick Gerhardt. Der verhindert noch das 0-1, macht dann innerhalb von 2 Minuten, also 2 Minuten danach, macht er das 1-0, vergibt allerdings auch 5 Minuten später die Chance auf das 2-0. Da trifft er den Ball nicht richtig im Strafraum. Ich finde, das war ein sehr, sehr guter Auftritt von Yannick Gerhardt. Und insgesamt fand ich, dass dieses Spiel fast mehr über den VfL Wolfsburg aussagt als über den VfB Stuttgart. Und zwar folgendes sind meine persönlichen Beobachtungen. Also sie haben es in der ersten Hälfte relativ gut gespielt, 4-4-2, recht schmal, relativ hoch auch. Ich glaube, da wollte man den Zwischenlinienraum klein halten. Das hat ganz gut funktioniert, weil Stuttgart in dem Spiel die Ecke im 4-4-2, also quasi zwischen den vorderen 2 und den hinteren 4, da, die musst du ja irgendwie bespielen. Da musst du jemanden rauslocken, dann kannst du seitlich reinspielen. Normalerweise macht es Stenzel blind, hatte einen schlechten Tag, hat nicht geklappt. Ito macht das ja eigentlich lieber über das Andribbeln, das hat er sich nicht getraut, das ist auch okay, weil Wolfsburg stand gut. Aber was ich bei Wolfsburg wirklich bemerkenswert finde, und das ist jetzt nichts Gutes für den VfL, sind zwei Beobachtungen. Das eine ist, dass in der zweiten Hälfte Wolfsburg keinen nennenswerten Ballbesitz hatte, 33% nur noch, erste Hälfte waren 48%. Und dass, obwohl der VfB zwar hoch angelaufen ist, aber gar nicht so krass gepresst hat. Also die Stuttgarter waren nur da und das hat schon gereicht, dass ständig lange Bälle geschlagen wurden und dann war der Ball weg. Das waren auch so lange Bälle ins Nichts. Dann, also der, so hatte der VfB, hat seinen Ballbesitz gewonnen und dann geht Baku einmal noch total, also das darf er einfach nicht machen. Er darf nicht vorm 1:2 so ins Dribbling gehen, wie er es da gemacht hat. Und dann verliert er da den Ball. Und die zweite Beobachtung ist, also neben dem, dass man sich davon schon hat aus dem Konzept bringen lassen, ist, dass Wolfsburg meiner Meinung nach keine konstruktive Basis hat, auf die man in schwierigen Momenten in einem Spiel zurückfallen kann, weil sie haben kein gutes etabliertes Passspiel, obwohl da Swornberg, Arnold spielen, ein Gerhard, der ein gutes Spiel gemacht hat. Aber das Team, das besser mit dem Ball umgegangen ist, war das Team, was letztes Jahr fast abgestiegen wäre. Und das finde ich wirklich krass. Also im direkten Gegensatz das zu sehen, ich hätte auch gedacht, Wolfsburg ist eine viel größere Hürde, aber die sind dafür einfach nicht gut genug am Ball. Und das sagt ein bisschen was über den VfB Stuttgart, aber ich finde auch durchaus was über den VfL Wolfsburg. Und das ist erstaunlich. Und Niko Kovac hat es so ein bisschen wegmoderiert in der Spieltagspressekonferenz. Ja, wir mussten viel laufen, deswegen wird man dann auch müde. Ist halt schade, wenn das passiert und ärgert uns natürlich auch. Aber ich persönlich, weiß nicht, ob ich da jetzt überkritisch bin, aber ich würde das kritischer sehen und würde das auch intern anders thematisieren, weil es kann eigentlich nicht sein, dass du natürlich gegen einen formstarken Gegner, aber eigentlich darfst du dieses Spiel nicht auf diese Art und Weise so weggeben, dass wir alle sagen, völlig klarer Sieg für den VfB, und wir alle haben aber auch gesagt, über 90 Minuten war es gar nicht so doll, aber insgesamt halt hinten raus. Also schon erstaunlich beim VfL. Ich wollte nur mal kurz darauf hingewiesen haben.
Ja, fair point. Passt auch ganz gut zu dem, was war denn das Dortmund-Spiel neulich?
Mhm. Das 0:1, ja.
Ich so drüber nachdenke, es ist schon so, dass das ist schon das große Manko eigentlich, dass sie im Grunde mit dem, auch was mit der Mannschaft natürlich an Einzelspielern möglich wäre, fußballerisch ist es zu dünn. Also das sind jetzt auch genau die zwei Eindrücke, die ich habe, aber das ist eigentlich eine Mannschaft, die ein Spiel komplett dominieren können müsste. Und du hast schon recht, gerade wenn du auswärts 1-0 vorne bist, den VfB dann so reinzulassen, das ist gefährlich.
Vielleicht hat auch die Auswechslung verletzungsbedingt von Yannick Gerhard noch eine kleine Rolle gespielt, aber trotzdem will ich nicht komplett gelten lassen. Wir werden jetzt dann den Vergleich haben, wie die spielerischen Mittel des VfL sind, denn man hat jetzt gerade gegen den VfB gespielt, der das ganz gut macht, aber jetzt kommt dann zu Hause Leverkusen und die macht es natürlich richtig gut. Also da haben wir dann direkt die Kontrastfolie zum VfL, und der VfL selber wird auch alles aus dieser Bundesliga erleben innerhalb von 2 Spieltagen. Heimspiel gegen Leverkusen, Auswärtsspiel bei Augsburg, da ist ja alles mit dabei, was die Bundesliga dir anbietet. Mit
Ball. Wir dürfen aber Ujong-Jong dürfen wir nicht runterfallen lassen.
Ha, ja, okay.
Das ist vielleicht, also ist nicht die beste Nachricht für den VfB an diesem Wochenende, aber eine sehr, sehr gute, weil das ja ein, nach meinem Verständnis, sehr, sehr riskanter Transfer war. Mhm. Also wenn es blöd gelaufen wäre, dann hätte der zum Militärdienst müssen. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn. Ich meine 2 Jahre.
Genau.
Ja. Und da kommst du nicht umhin. Und dann hätte der VfB für einen einstelligen Millionenbetrag eigentlich, hätten sie im Kamin räuchern können. Jetzt gibt es aber diese total strange Ausnahmegenehmigung, wenn du, ich glaube, eine Goldmedaille, mhm, gewinnst für Südkorea, und das ist ja jetzt bei den Asienspielen gelungen, dann kommt man mit so einer Kurzversion davon, so ein paar Wochen Grundwehrdienst, und that's it. Und dementsprechend hat Ujong-Jong kann weiterhin voller Kaderspieler beim VfB Stuttgart sein und bleiben. Das hat sich am Wochenende jetzt abgezeichnet, und er kommt jetzt auch zurück, ne? Also diese Asienspiele, das ist schon auch eine strange Veranstaltung, jetzt so rein kalendarisch, mhm, mittendrin im Jahr, und ohne dass man in unserer eurozentristischen Welt Großnotiz davon nimmt. Aber der
Afrika-Cup des kleinen Mannes.
Richtig, genau, sehr schön. Insofern glaube ich, neben dem Ergebnis vielleicht die beste Nachricht für den VfB.
Absolut. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, mir einen anderen Spieltags-Award auszudenken, denn da hatte ich die ganze Jong-Thematik hingeschoben. Und er hat ja sogar noch ein Tor gemacht im Finale gegen Japan zum 1:1. 2:1 hat man gewonnen. Südkorea übrigens jetzt dreimal in Folge die Asienmeisterschaft gewonnen. Ob da dieser Militärdienst eine Rolle spielt, ich weiß es nicht. Zumindest von außen betrachtet scheint es nicht komplett unmöglich, denn Jong hat auch schon in der kompletten K.O.-Runde wirklich viele Tore gemacht. Ich glaube, am Ende waren es sogar 6 Stück, die er da gemacht hat, von Achtelfinale bis zum Finale. Und das freut auch den SC Freiburg, denn damit erhöht sich die Ablösesumme noch ein bisschen. Nur Gewinner an diesem Spieltag. Ist es nicht schön? Und jetzt geht es dann weiter für den Zweitplatzierten der ersten Liga auswärts an die alte Försterei. Das wird das erste Spiel für den VfB, nachdem man dann unter anderem ja seinen Nationalspieler Chris Führich bei sich zu Hause zurück begrüßt hat. Auch ein Satz, den hätte man vor dieser Saison ganz sicher so nicht gesagt. Aber das ist doch das Schöne am Sport. Dann blicken wir weiter in der Tabelle und da begrüßt uns der FC Bayern. Der hat zu Hause gespielt gegen den SC Freiburg und Christian Streich sagt nach dem Spiel über diese Partie, die Voraussetzungen waren denkbar ungünstig, wir haben alles getan, aber wir waren ohne Chance heute und das ist tatsächlich mehr oder weniger sprichwörtlich oder genau sinnstiftend so gemeint, denn tatsächlich manche Seiten geben einen Expected Goals Wert von 0,0 aus für Freiburg, manche sind ein bisschen netter und runden von 0,05 auf 0,1 auf. Es war auf jeden Fall nicht viel. 2 Schüsse, keiner davon aufs Tor. Dafür hat der FC Bayern einige Male aufs Tor geschossen. Insgesamt waren es 6 Torschüsse und 21 Schüsse und 3 Tore. Coman mit einer Flanke, die sich ins Tor senkt. Sané mit einem wunderbaren Solo, das dann Harry Kane mit einem Querpass auf ihn quasi veredelt. Und am Schluss dann ein abgefälschter Schuss von Coman. Und das ist dann das Endergebnis von 3:0. Und dabei, Jonas, zählt ja das allerschönste Tor, vielleicht sogar dieses Spieltags, das zählt ja nicht. Denn die kalibrierte Linie, sie hat keinen Sinn für Fußballästhetik. Was Leroy Sané da mit Merlin Röhl gemacht hat, war ganz fantastisch und zeigt aber auch, Bayern war auch individuell deutlich überlegen.
Ja, also es ist ein Jammer um dieses Tor, das muss man wirklich sagen. Das war herausragend. Wirklich eine so eine unglaublich flüssige Bewegung in höchstem Tempo und dieser Abschluss, das ist purer Zucker. Und Leroy Sané ist, also es ist nicht letztlich nicht schlüssig zu erklären, diese Peaks, die er hat, diese Leistungsunterschiede. Ich finde, es gibt jetzt über die letzten 3 Jahre betrachtet, als Versuchszeitraum, komme ich schon zu der Erkenntnis, dass er in schöner Regelmäßigkeit im Herbst stark spielt. Deswegen fand ich jetzt, also das ist nicht überraschend und zumindest jetzt in den letzten 2 Jahren jeweils dann blöderweise im Frühjahr erhebliche Probleme hatte. Und es ist ein unfassbar phänomenaler Spieler am oberen Ende. Wenn man die letzten Wochen so anguckt, er ist der Most Valuable Player gerade beim FC Bayern, hat mit Harry Kane ein unfassbar gutes Verständnis, schnelles und schönes Verständnis entwickelt. Also wie die beiden sich auf dem Platz suchen und oft auch echt finden, das sticht heraus, spielen hervorragend zusammen und das klickt. Und ja, was soll man sagen, dann hat er immer wieder auch diese er hat auch viele fleißige Aktionen dazwischen, aber auch nicht immer. Also wenn man jetzt beispielsweise das Kopenhagen-Spiel mal näher betrachtet würde, kommt man schon drauf, dass er sich auch Auszeiten gönnt und jetzt auch nicht bei jeder Defensivaktion dabei ist und auch seinen Gegenspieler auch ganz gerne mal laufen lässt. Aber im Moment überkompensiert er das natürlich total mit und so viele wunderschöne, gelungene Aktionen, Unterschiedsspieler im besten Sinne, weil er wirklich auch Top-Leute vor enorme Probleme stellt, im 1 gegen 1, im Tempo, in der Vorlage, im Abschluss. Und das ist, ich bin noch vorsichtig, weil eben weil es halt sozusagen wieder nur der Herbst ist und weil es jetzt speziell bei diesem Club und in dieser Saison und in dieser speziellen Konstellation eigentlich drum geht, wäre es im Februar, März, April da, Und das wäre eigentlich viel, viel wichtiger für den Club und auch für ihn. Aber im Endeffekt, wenn man es jetzt mal nur beim Moment belässt, ist es mit die beste Version von Leroy Sané, seit er in der Bundesliga zurück ist. Ich glaube, das kann man schon mal so sagen. Und darüber hinaus ist das Spiel sehr schade, fand ich. Also das war eigentlich unnötig. Das ganze Spiel war irgendwie unnötig. Ne? Es war so, der SC Freiburg hatte keine Chance und er hat es vorher gewusst. Und es war 90 Minuten darum bemüht, eine Klatsche zu verhindern. Und der FC Bayern hat es in weiten Teilen dankend angenommen und ist jetzt auch nicht komplett über sich hinausgewachsen. Lass es mich so formulieren, was unterm Strich dazu geführt hat, dass es ein, so habe ich es wahrgenommen, plätscherndes, ja, geschäftsmäßiges, wir müssen es halt spielen, wenn man schon mal, Spiel wurde.
Jetzt sind wir schon mal alle da, die Arena
läuft. Jetzt sind wir halt schon mal da, dann kicken wir halt. Ne? Für Kingsley Coman, wenn man es jetzt so in den Einzelschicksalen, wenn du so willst, durchgeht, dann ist es natürlich so, dass seine Saison jetzt begonnen hat, mit einem maximal glücklichen Ding. Bislang ist er ja noch nicht so wirklich reingekommen in die Saison, muss man ja sagen. Harry Kane liefert, da weiß man, was man kriegt. Ansonsten gibt es jetzt für mich wirklich auf FC Bayern-Seite kaum Erkenntnisse, die man jetzt irgendwie aus diesem Spiel ziehen konnte. Noch nicht mal bei Goretzka, also wo man ist, ich finde es ja schon im Kleinen, eigentlich in jedem Spiel gerade so eine Frage, Mensch, wie funktioniert eigentlich der Mann neben Kimmich? Und so die richtige Idealbesetzung, die ergibt sich da nicht. Auch da kann ich jetzt, bin ich nach diesem Spiel kein Stück schlauer. Das war okay, aber mehr auch nicht. Und insofern, finde ich, kann man das auf Münchner Seite sehr, sehr schnell ad acta legen. Und bei Freiburg muss man halt konstatieren, wenn man jetzt sich anguckt, wie mit welcher Haltung, aber auch mit welchen Möglichkeiten die letzte Saison in die Spiele sind gegen Bayern und beispielsweise im Pokal hat das ja auch hervorragend funktioniert, dann kommt man schon irgendwie drauf, dass halt insgesamt das Paket nicht mehr so leistungsstark ist wie letzte Saison. Und man kann es aber auch, finde ich, relativ gut erklären. Also Günther und Ginter, das ist einfach fatal in der Kombination. Also wenn dir das wegbricht, dann muss man einfach nüchtern und objektiv im Tor konstatieren, Stand jetzt klares Downgrade. Also das ist, und ich bin bei der, hey, ich nehme, natürlich, es sieht einfach doof aus bei dieser Command-Flanke. Da kann man jetzt, kannst jetzt, es läuft auch unglücklich, sehe ich ja. Also es läuft auch blöd, aber die Fehlerquote ist zu groß. Also unterm Strich, wenn du jetzt auch, was weiß ich, West Ham dazu nimmst, und das sind ja nun nicht mal jeder individuelle Patzer ist ihm zum Verhängnis geworden. Ne? Also da gab es jetzt auch schon so, ich glaube, es war direkt am ersten Spieltag, da hat Atubolu einmal daneben gegriffen und das Tor zählte dann nicht wegen Abseits. Mhm. Es ist ein Problem. Es ist einfach Fakt, es ist ein Problem. Und auch die Spieler, die auf dem Feld waren, ne, waren ja nicht top. Also ich habe es auch gelesen, Eggestein angeschlagen, trotzdem gespielt, Höhler angeschlagen, trotzdem gespielt. Und dieser eine Höhler-Moment, ich weiß jetzt gar nicht, was der in Expected Goals wert war, aber das war ja eigentlich, also ein SC Freiburg mit Überzeugung und ein SC Freiburg in guter Form und ein Höhler in guter Form läuft ja zumindest noch mal 2 Meter und kriegt den Abschluss irgendwie aufs Tor. Und hat dann vielleicht sogar die Chance mit ein bisschen Spielglück und ein bisschen Rückenwind, wenn der sogar reinfährt, dieses Spiel noch mal ein bisschen anders zu gestalten. Aber das war eigentlich steckt in der Aktion sehr, sehr viel. Also es war einfach weitgehend hilflos offensiv vom SC Freiburg. Und insofern kann man fast sogar noch einen einigermaßen Strich drunter machen, also einen einigermaßen verträglichen. Das war so ein Nachmittag, an dem einfach nicht mehr drin war und in dem es okay ist, wenn man aus München abreist, in der Gewissheit, wir haben eine Klatsche verhindert.
Also 0,04 Expected Goals war dieser Schuss von Lukas Höhler in der 6. Minute und dann
fühlte sich noch mehr an. Also ich fand eigentlich die Chance war viel, viel größer. Also
ja, nicht noch, da, wo er den Schuss nimmt. Wenn er noch läuft, dann ist die Chance.
Alles klar.
Aber deswegen war es so weit weg und da fällt halt nicht so oft ein Tor, wenn du da den Ball triffst. Und dann die nächste Aktion ist in der 90. Minute Adamu mit 0,01 Expected Goals. Das ist alles, was spielref.com hier so rausgibt. Jan Lukas, du hast schon viel genickt während dem, was Jonas da elaboriert hat. Was magst du denn noch ergänzen?
Vielleicht, auch wenn es jetzt unfair ist, aber es ist ja, man kann es ja einordnen, aber es passt auch noch in diese Freiburger Personalsituation, dass auf der 6 eben Röhl auch wirklich große Probleme hatte, ins Spiel zu finden. Es ist nicht nur, dass er von Sané da vor dem Abseitstor wirklich ja ganz übel hergespielt wird, aber auch es gibt einen Pass, wo Atubulu ihn anspielt, er kommt im Zentrum entgegen und so ist ja einfach moderner Fußball, auch wenn du einen Gegner im Rücken hast, dann kommt der Sechser entgegen und muss dann sozusagen spontan entscheiden, gebe ich den Ball raus, gebe ich ihn zurück auf die Innenverteidiger, lasse ich ihn vielleicht sogar auf den Torwart klatschen und da hat man dann vielleicht auch schon gemerkt, dass das Stadion mit ja etwa 80.000 ja eben vielleicht auch seinen Eindruck macht, dass Goretzka in seinem Rücken ihm dann den Ball abnimmt und dann hält er ihn zwar noch clever und verhindert, dass das war eigentlich so der größte Aufreger in diesem ruhigen, wirklich plätschernden Spiel, wie wir ja schon gesagt haben, als dann auf den Trainerbänken eine große Diskussion entbrannte, hat sich jetzt die Vorteilssituation ergeben, wenn Kane am 16. den Ball noch bekommt oder nicht.
Ja, stimmt.
Wo ich schon sage, ist schon ein Vorteil, finde ich, folge ich dementsprechend Christian Streich in der Argumentation. Sieht aber natürlich blöd aus, wenn er den ersten Ballkontakt direkt zum Gegner spielt. Aber zurück zum Eigentlichen. Das war auch nicht nur an dieser einen Szene, aber die ist vielleicht so ein bisschen exemplarisch für die individuelle Überforderung. Nicht nur von ihm, sondern auch von anderen. Und ja, dann ist es im Endeffekt ein plätscherndes Spiel, wo alle wissen, dass es, wie es ausgehen wird. Ich glaube auch nicht, wenn Höhler den Ball irgendwie im Tor unterbringt, dass das nochmal irgendwie, also klar, ergebnistechnisch bringt es Spannung, aber so, das Spiel geht trotzdem an diesem Tag in ja, 99 von oder 95 von 100 Fällen zugunsten des FC Bayern aus.
Ja, weil bei Freiburg einfach die Intensität gefehlt hat. Ich meine, Jonas hat es ja ganz gut schon eingeordnet, wenn so viele Spieler angeschlagen sind, Ginter erkrankt noch, Günther fehlt ja sowieso schon länger, dann fehlt da dem SC ganz, ganz viel, was eben wichtig ist für deren Spiel. Und dann fand ich aber schon auch noch was an der Leistung des FC Bayern interessant, eben angesichts dessen, dass der SC dann doch ein relativ angenehmer Gegner war. Also Freiburg hat 59 Pässe im Angriffsdrittel gespielt. Also sprich, die waren eigentlich wirklich kaum existent. Deswegen konnten auch Upamecano und Kim, die hatten ein fehlerfreies Spiel, wurden allerdings auch so wenig gefordert, dass es jetzt schon wieder irgendwie schwierig ist zu sagen, fehlerfrei. Für Kim kann man vielleicht noch festhalten, der hat 171 Pässe gespielt. Das ist zuletzt einem Spieler 2019 geglückt. Da gab es 178 Pässe für Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf. Und wer hat die geschlagen? Natürlich Alexander Dragovic. Hätten wir alle gewusst. Und das war auch der erste Spieler, der uns in den Sinn kommt, wenn wir an 178 Pässe in einem Spiel denken. Danke an Opta für diese Statistik. Aber das fand ich, also zwei Sachen fand ich beim FC Bayern noch bemerkenswert. Zum einen, Harry Kane hatte einen Spezialauftrag und so wirklich wurde es aber gar nicht thematisiert, weil es auch nicht so eindeutig zu Chancen geführt hat. Harry Kane hat sich ganz oft auf die Sechs fallen lassen, um dann den Ball zu spielen. Und hinter ihm Goretzka ist dann die Spitze gegangen. Meiner Meinung nach war die Aufgabe für Sané und Coman dann einzurücken, weil eben damit dieser Sechserraum aufgemacht wird. Und der war auch immer wieder frei. Aber sie sind halt dann eher übers Dribbling reingekommen als über den Pass. Also Davis ist da reingedribbelt, auch Masraoui ist manchmal einfach so diagonal in diesen verwaisten Sechserraum rein. Da war Freiburg auch ein bisschen naiv, weil so spätestens nach dem zweiten Mal, wo Kane sich so tief hat fallen lassen, wusstest du, okay, das ist kein Zufall, dass er das gerade macht. Dem ist nicht langweilig, sondern das ist ein Plan. Aber so richtig gebraucht hat man es nicht, weil Bayern seine Chancen sowieso nicht so herausgespielt hat. Also Bayern bleibt weiterhin ein Team, was auch gegen einen solchen Gegner nicht über das Passspiel sich Chancen erarbeitet, sondern über Dribblings und Einzelaktionen. Coman zieht nach innen, Sané natürlich vor dem 2:0. Das war natürlich auch ganz, ganz fantastisch. Aber wenn ich mir angucke, wie diese Tore herausgespielt werden, wenn ich mir dann auch vielleicht noch dazu nehme, wie es in Kopenhagen war, Jonas, du hast es ja auch kommentiert, das ist schon interessant. Das muss man nicht kritisieren, weil die Qualität ist ja da, dass das funktioniert, dass du mit diesen Dribblings dann auch deine Chancen herausspielst. Aber deswegen, glaube ich, gibt es diese Saison oft diese Spiele, wo man sagt, ja, Bayern hat es gewonnen, Bayern war auch besser, aber so richtig können wir jetzt gar nicht zu 100% sagen, dass das jetzt so ein richtig dominantes Spiel war. Und gegen Kopenhagen, Jonas, war es ja ganz ähnlich. Es waren halt Einzelaktionen, die waren auch dann wirklich sehr, sehr gut. Einmal Musiala, einmal Müller, das hat sehr gut funktioniert. Aber systematisch gibt es, finde ich, immer noch offene Themen beim FC Bayern.
Genau so ist es. Also es ist eigentlich, Heldenfußball ist jetzt auch eins drüber, ne? Mhm. Aber es beruht sehr auf der individuellen Stärke und Formstärke von einigen Spielern. In Kopenhagen war es eigentlich, wenn du es auf den Punkt bringen willst, die Bank, die das Spiel gewinnt. Also da kommen drei Top-Leute rein und die ziehen es dann mit, was weiß ich, du kannst es an Müller festmachen, kannst es meinetwegen an Tell festmachen, die ziehen es dann auf die Münchner Seite und Kopenhagen hatte nichts mehr entgegenzusetzen. Freiburg ist ein Muster, das hat gar keine, wirklich, ich tue mich total schwer mit dem Spiel, das hat null, so gut wie null Aussagekraft. Wenn du bei Bayern drei Spiele oder zwei, je nachdem wie du den Supercup jetzt wertest, ranziehen willst, dann guckst du dir die Spiele an gegen die Top-Gegner. Und da muss man dann halt einfach schon sagen, da wird's dann eng, ne? Also wenn jetzt Leverkusen der Maßstab ist oder Leipzig der Maßstab ist, Leipzig anderthalb Mal, dann muss man einfach sagen, und das zahlt dann eigentlich auch genau auf das ein, was du sagst, übers Passspiel so eine echte Dominanz, über klaren Ballbesitz, damit den Gegner zu ersticken, das ist der Mannschaft im Moment nicht gegeben. Und es gibt schon auch bei Upamecano und Kim Fragezeichen, die sind jetzt gegen Freiburg nicht aufgetreten. Die wurden null gefordert, aber mitunter ist das ja schon auch ein Thema, das gegen die Top-Mannschaften auffällig ist. Und deswegen sehe ich es nach wie vor so, dass ich tue mich total schwer, Bayern einzusortieren, muss ich wirklich sagen. Ich könnte dir auch neulich mal überlegt, Mensch, wie würde ich jetzt eigentlich so dieses halbe Jahr Thomas Tuchel einordnen? Und ich tue mich total schwer. Also das ist, wenn ich so dann so eine Liste irgendwie so für mich male, was ist denn jetzt mal so gut und was ist vielleicht nicht so gut? Die ist auf beiden Seiten lang und es ist total kontrovers, also und nicht eindeutig. Und so geht's mir eigentlich mit der gesamten bisherigen Saison des FC Bayern. Es sind zum Teil widersprüchliche Punkte, einerseits so, andererseits so und es bleibt diffus. Und das Spiel hat mir jetzt in keiner Weise geholfen.
Keine Hilfe für niemanden.
Klarheit reinzubringen. Ja, lass mich so formulieren.
Den Bogen, den du zu Beginn aufgemacht hast mit Sané, dass eben Herbst ist und es kommt darauf an, im Sommer nächsten Jahres zu funktionieren oder vielleicht auch schon im Frühjahr, je nachdem. Das denke ich mir halt oft bei Bayern. Es ist halt aber so, dass wir das jetzt unter Tuchel zum Ende der letzten Saison, da hat er halt noch keine Einspielzeit. Aber das trübt so ein bisschen den Eindruck nach dem Motto, ja, sie müssen ja jetzt noch nicht funktionieren, sie haben noch Zeit, diese Abläufe zu perfektionieren. Mit Kane im zentralen Mittelfeld ist mir auch total aufgefallen. Vielleicht muss man da halt sagen, ja, es ist eben aber auch noch Herbst und es gibt noch Monate, das einzuspielen. Ich glaube, es geht aber allen so, dass es so ein bisschen getrübt ist dadurch, dass dieser Start so ein bisschen holprig war und dass man daher denkt, ja, nee, das ist nicht Saisonbeginn geschuldet, sondern es ist einfach noch kein Flow, der so richtig zu erkennen ist.
Du, deswegen bin ich da auch total gelassen, ne? Also ich sehe das, ich habe da auch eher einen pragmatischen Zugang dazu und sehe es halt so, tatsächlich im Herbst geht es darum, jetzt den Abstand nicht zu groß werden zu lassen und wenn da müssen die Ergebnisse einigermaßen passen und dann ist es schon in Ordnung. Entscheidend ist Februar, März, April. Auch das ist so ein Aspekt, der es mir schwer, der es einem schwer macht, jetzt wirklich so eine entschiedene Position, eine entschiedene Meinung zum FC Bayern einzunehmen. Das ist, ja, auch das macht's diffus und ist, das, deswegen passt schon, ne? Es ist halt Herbst, es geht drum, die Gruppe sauber zu spielen, es geht drum, in der Bundesliga einigermaßen zurechtzukommen. Ich find's total erfreulich. Über Leverkusen haben wir schon gesprochen, dass es nicht nur um Bayern und oder Dortmund geht, sondern dass es vielleicht sogar ein Vierkampf werden könnte, wenn man Leipzig noch dazu nimmt in der Saison. Alles okay, passt schon. Lass uns angucken, was passiert.
So machen wir das. Es geht jetzt dann weiter nach den Länderspielen bei Mainz 05 und bei Galatasaray. Der SC Freiburg wiederum, der bei 10 Punkten stehen bleibt, der wird zu Hause gegen Bochum auflaufen. Und weil ich Mitleid mit euch habe und ich sage, ja, das ist wirklich ungerecht, wenn wir über Teams sprechen, wo es Gutes und Negatives gibt und wo man nicht so genau weiß, wo die stehen, lasst uns doch über Borussia Dortmund gegen Union sprechen. Das ist doch jetzt dann genau das richtige Spiel, denn da kann man ja nur eindeutige Meinung zu haben. Also das war natürlich harte Ironie. Es war ein extrem seltsames Spiel, das da in Dortmund zu sehen war. Erst trifft Füllkrug zum 1:0, das Großens unter Mithilfe von wieder Füllkrug kurz darauf ausgleichen kann. Dann greift der Videobeweis ein in teils absurd langen Prüfungen, weil wohl die kalibrierten Linien nochmal neu geladen werden mussten. Also buchstäblich, das war jetzt nicht mal ein Witz. Es wird 4 Minuten lang ein Abseitstor von Kral überprüft. Also es war als Tor dann eben wegen Abseits zurückgenommen. Kral musste auch noch verletzt ausgewechselt werden. Er ging als Torschütze vom Platz, als er wieder auf der Bank erschien, war er kein Torschütze mehr und ausgewechselt. Egal. Es gab dann nach einem weiteren Videobeweis Strafstoß für Union. Bonucci verwandelt und so geht der BVB mit einem Rückstand in die Kabine. Dann stellt man auf Dreierkette um. Schlotterbeck macht mit einem Traumtor das 2:1. Brandt veredelt einen Konter zum 3:2 und Riason trifft gegen seinen Ex-Verein ausgerechnet zum 4:2. Damit gewinnt Dortmund, nachdem man unter der Woche gegen Milan 0:0 gespielt hat, und Union verliert, nachdem man unter der Woche in letzter Minute gegen Braga im ausverkauften Olympiastadion von Berlin verloren hatte, schon wieder. Also für Union Berlin wird diese Niederlagenserie immer länger. Und dennoch, ja, Lukas, können wir bei beiden irgendwie nicht sagen, wo wir stehen? Oder kannst du mir deine eindeutige Antwort drauf geben für einen von beiden?
Nee, das hast du wirklich auch mit der Überleitung perfekt rausgestellt. Das ist wirklich so seltsam, dieses Spiel zu schauen. Auch, um das nochmal zu sagen, diese erste halbe Stunde, wo wirklich, also unübertrieben, mehr als 6 Minuten VAR-Zeit waren. Also das war wirklich Fußball 2023 in a nutshell. So ganz viele Tore, die dann irgendwie aber auch zählen oder vielleicht doch nicht. Und dann hatten wir in Dortmund das ja schon mal mit Allaire, der irgendwie auf der Bank fast noch rot bekommen hätte. Und diesmal ist eben Kral auf der Bank und ärgert sich total, dass er doch nicht als Torschütze ausgewechselt wurde mit seiner Verletzung. Also das sieht man ja wirklich leider viel zu oft, dass so VAR-Dinge passieren, wo du dann auch in der Zusammenfassung hörst, ja, dann gab es irgendwie viele VAR-Szenen. Aber wenn man dieses Spiel sich über 90 Minuten anguckt, dann merkt man erst, wie zerfahren das ist, dadurch, dass irgendwie Leute jubeln, dann ärgern sie sich, dann freuen sich die Nächsten, dann ärgern die sich wieder. Und das Spiel steht so viel und dann kann man irgendwie auch verstehen, warum das dann irgendwie zur Halbzeit schon, ich glaube, 6 Minuten Nachspielzeit gibt. Und das war noch sehr, sehr knapp. Das
war eigentlich noch knapp bewiesen, ja, eigentlich hätte es mehr sein müssen.
Also das war wirklich, abgesehen davon, dass beide Mannschaften schwer einzuordnen sind, schon mal total kurios, diese erste halbe Stunde. Ja, das ist wirklich verrückt. Und ja, um dann aufs Sportliche zu kommen, es ist wirklich, glaube ich, schon durch oder ein bisschen für diese oder in diese zwei Halbzeiten einzuteilen, weil Dortmund wirklich am Anfang, also erstmal sind beide Teams total anfällig bei Standardsituationen, wo man jetzt erstmal nicht überrascht ist, dass Union bei Standards gut aussieht, aber hinten sieht es bei denen eben auch vogelwild aus. Mhm. Der Füllkrug-Kopfball, der dann nicht zählt zum vermeintlichen 2:1 oder 2:2, bei diesen ganzen VAR-Geschichten bin ich jetzt fast schon durcheinander.
Was war denn jetzt eigentlich nochmal das Tor, das so ewig gedauert hat? Ich krieg's gerade auch nicht
mehr. Das war das von Kral.
Kral hat das fast 4 Minuten gedauert, wo er inzwischen ausgewechselt war. Nee, Füllkrug wäre wohl das 2:1 für Dortmund gewesen, wo er dann den Kopfball nach einem Freistoß, wo Union irgendwie gar keine Zuordnung hat, ins lange Eck verlängert. Und das ist auch nicht diese Einzelszene. Das 1:0 ist ja letztens auch ein Standard, wo dann Füllkrug irgendwie reaktionsschnell im Fallen noch den Nachschuss an den Innenpfosten setzt. Also das war für mich das im Prinzip das Motiv der ersten Halbzeit, dass Standards reinkommen und immer ist Gefahr. Beide Seiten. Ja, und zur zweiten Halbzeit kann man dann so ein bisschen darüber sprechen, dass eben Julian Brandt reinkommt für Bino Gittens. Ich hatte erst gedacht bei Bino Gittens, dass der, ich wusste bei dem Spiel das Ergebnis, als ich es mir über 90 Minuten angeschaut habe, und ich dachte mir, boah, der könnte noch wichtig werden, weil er eben im Basketball, würde man Spacing sagen, der gibt eben sehr viel Raum, dass in der Mitte eben was passieren kann. Aber in dem Fall war das fast ein bisschen kontraproduktiv, hatte ich den Eindruck, dass eben Trimmel in seiner breiten Rolle irgendwie immer jemanden rausnehmen konnte. Und als dann in der zweiten Halbzeit Julian Brandt reinkam und das Spiel irgendwie etwas zentraler wurde, da wussten die Flügelspieler oder Flügelverteidiger von Union irgendwie nicht mehr so klar. Das hat auch der Straßenkicker im wirklich sehr ergiebigen Rasenfunkforum sehr, sehr gut mit Screenshots auch rausgearbeitet, dass eben dieses etwas zentralere Spiel von Dortmund die Außenverteidiger von Union vor Probleme gestellt hat, aber auch nicht nur die, sondern im Prinzip das gesamte Unionsspiel so ein bisschen überrumpelt wirkte. Und ja, dann ist es für mich auch verdient, dass Dortmund dieses Spiel gewinnt. Es ist trotzdem ein bisschen kurios, wie die Tore dann fallen. Der Konter zum 3-2, der Weitschuss zum 2-2, wo man auch vielleicht sagen kann, dass der haltbar ist, auch wenn es dann am Ende sehr schön aussieht. Da kriegt Renault die Finger noch dran, macht den Ball dadurch noch spektakulärer, weil er so unter die Latte fliegt. Und
ich glaube, wenn er damit gerechnet hätte, hätte er noch einen Zwischenschritt gemacht. So ist er sehr früh in den Abdruck gegangen.
Genau, er fällt schon sehr früh runter auch dadurch. Ja, und das 14-2 ist dann abgefälschter Schuss. Und das setzt irgendwie so ein bisschen den Deckel drauf, dass Dortmund zwar mehr zu Schüssen gekommen ist, aber Union eben auch ein bisschen unglücklich, wie eben in den letzten Wochen auch schon insgesamt agiert.
Ja, das war schon einigermaßen bizarr. Also interessant, also positiv für Dortmund ist, dass diese Umstellung wirklich gut funktioniert hat. Also Dreieraufbau, dann die Außenspieler einrücken lassen und dann muss eben das Dreiermittelfeld von Union immer wieder entscheiden, wen deckt man da, und es gab eigentlich so ein Zuordnungsproblem. Und bei Union fehlt halt aktuell das, was in der letzten Saison da war. Bei Union spielen in der letzten Saison war es so, zeig mir das Spiel ohne die Spielstandsanzeige oben links und ich kann dir nicht sagen, liegen die gerade zurück, führen die gerade, rennen die gerade an. Ich kann es dir nicht sagen, weil Union hat immer gleich gespielt, egal wie es stand. Und das ist aktuell überhaupt nicht mehr der Fall. Also das fehlt viel, viel mehr. Da fehlt ganz, ganz viel Souveränität im Mittelfeld. Und das Aufbau, das Anlaufen von Union, dass das nicht nochmal so wesentlich verändert wurde in der zweiten Hälfte, weil es hat nicht funktioniert. Du kannst nicht mit 2-3 anlaufen und dann stehen dahinter dann in deinen Halbräumen so viele Leute, dass quasi, also im Prinzip waren die Sechser gepinnt eigentlich. Also man pinnt ja eigentlich, also man macht fest, eigentlich macht man das mit Außenspielern oft, dass man jemanden hochschickt. Aber das hat Dortmund eigentlich mit den Sechsern von Union gemacht und da gab es keine Antwort drauf. Das ist die gute Nachricht für Dortmund, dass das gut funktioniert hat. Dass man dann aber trotzdem diese Traumtore und irgendwie abgefälschten Schüsse und so weiter braucht, um zu gewinnen, das ist natürlich dann eine Frage, wie man das bewertet tatsächlich. Also das kann man sagen, hat alles ganz gut funktioniert bei Borussia Dortmund. Und auf der anderen Seite gibt es aber eben halt auch die Dinge, die Union dann nicht schlecht gemacht hat. Also Becker läuft irgendwie Can und Hummels in einer Situation super weg, hat einen Spitzenwinkel. Kobel muss wieder gut parieren, dass Union nicht in dieses Spiel reinkommt, beziehungsweise ist deutlicher gestartet. Und es sind ja auch bei Union viele Fehler passiert. Also ich glaube, ein Leonardo Bonucci würde nach dem reinen Leistungsprinzip, würde der gerade nicht spielen, obwohl der den Strafstoß verwandelt, alles klar. Aber der hat immer noch 3 Szenen pro Spiel, wo er nicht richtig steht. Und du siehst von Innenverteidigern keine Szenen, wo sie nicht richtig stehen. Ein Robin Gosens reibt sich auf, aber verliert sich auch manchmal in seinen Offensivaufgaben, vergisst total, dass er noch verteidigen soll. Und das Mittelfeld, das habe ich ja gerade schon angesprochen, großes Problem. Ich hätte Yannick Haberer ins Zentrum gezogen, das habe ich nicht so ganz verstanden, aber bin ja auch nicht Urs Fischer. Also es ist wirklich ein Kuddelmuddel eigentlich aus Themen. Und Dortmund kann sich natürlich freuen, weiter ungeschlagen zu sein, muss aber, glaube ich, auch, ich weiß nicht, Jonas, ob du da ähnlich kritisch bist wie ich, wirklich ein paar Dinge jetzt langsam mal dauerhaft gelöst bekommen. Und dazu gehört halt zum Beispiel, dass man nicht erst immer durch Umstellungen den Gegner bespielt, sondern das vielleicht mal aus dem Spiel heraus auch hinbekommt. Weil das war ja im Prinzip Glück, dass es gereicht hat, in Anführungszeichen, nur halt eine bessere zweite Hälfte zu spielen, um dieses Spiel zu gewinnen.
Also vielleicht noch kurz zu Union. Ich glaube, ich bilde mir ein, dass Khedira nach der Länderspielpause eine valide Chance hat, wieder fit zu sein. Und halte das für eine extremst wichtige Personalie, weil der unfassbar viel ordnet und so Union vielleicht, weil du, deine Punkte sind ja genau richtig, so wieder zu den Basics erst einmal wieder zurückfinden kann. Und meiner Meinung nach geht das mit einer gelungenen Innenverteidiger-Paarung los. Das ist keine, plus Khedira auf der 6. So, und jetzt Dortmund. Ich finde, Dortmund ist noch komplizierter als Bayern für mich. Viel komplizierter, weil es noch extremer auseinandergeht. Ich habe einerseits ganz, ganz viele Punkte, die dafür sprechen, dass man extrem kritisch und skeptisch sein muss mit Dortmund. Also weiß ich gar nicht, wo man da anfangen soll, ne? Aber im Endeffekt ist, was weiß ich, ist halt nach wie vor so, dass man mit Emre Can, das ist jetzt sehr, sehr heikel gerade, was da passiert. Also das gesamte Führungsspieler-Thema bei Borussia Dortmund, das ist ein heikler Umbruch, der da stattfindet. Und ich bin mir nicht sicher, ob das komplett in die richtige Richtung geht. Dann haben wir einen wir haben keinen, Sebastian Allaire ist gar kein Faktor, der ist weit entfernt davon, im Moment Bundesliga-fähig zu sein. Das muss man einfach mit kompliziertem Hintergrund, aber ist halt sozusagen einfach Fakt. Und die Spielstärke fehlt mir mitunter komplett. Wirklich komplett. Kaderzusammenstellung schwierig, extrem auf Kante genäht. Außenverteidiger eigentlich Harakiri. Also selbst im Vergleich zum FC Bayern noch mal schwieriger. Und das Ganze mit nur drei Innenverteidigern. Also das ist schon eine sehr, finde ich, gefährliche Konstellation, wenn man dann noch hinzunimmt, aus welcher Meta-Enttäuschung sozusagen dieses Team kommt, aus dem 34. Spieltag der letzten Saison in einer denkbar schweren Champions-League-Gruppe gelandet, mit Vorsätzen, Zielsetzungen, die schwer bis nicht erfüllbar sind, finde ich das echt so eine ganz, ganz schwierige Gesamtkonstellation. Und dann gibt's die andere Seite. Und diese andere Seite, da kann man zum einen feststellen, dass das Team schon in der Lage ist, sich auch manchmal aus schwierigen Situationen zu befreien. Man kann es pragmatisch betrachten und sagen, hey, du, das wird schon alles. Das geht schon, also wir müssen als Gruppe da raus und wir kommen als Mannschaft da raus und das ruckelt sich schon ein und wir finden schon immer die richtigen Maßnahmen und die richtigen Umstellungen und kommen dann irgendwie erstens durch schwierige Spiele durch. Das haben sie jetzt schon ein paar Mal gezeigt. Ich fand die ersten 4 Wochen Dortmund echt schwach, wirklich. Also Köln, Bochum, Paris war Wahnsinn. Mit Wolfsburg fand ich, gab es das erste Spiel in der Saison, in der man aus eigener Stärke zumindest wieder was erkennen konnte. Das ging zum ersten Mal wieder in die etwas so in die richtige Richtung. Und man kann, wenn man will, wirklich so ein zartes Pflänzchen erkennen, das gerade so aufgeht. Also es gibt schon auch immer wieder positive, es gibt so einen etwas positiveren Grundtrend, finde ich, in den Leistungen. Und meinetwegen kann man auch mindestens mal Phasen des Union-Spiels da reinpacken. Das kann man schon auch so sehen. Und das macht es halt auch wiederum so schwer, das alles zu bewerten, weil unterm Strich, wie du es gesagt hast, sind sie ungeschlagen. Es geht ein bisschen voran. Stück für Stück, Schrittchen für Schrittchen, in Trippelschrittchen. Aber Fakt ist auch, dass der Edin Terzic jetzt gezeigt hat, dass er auch, das finde ich schon auch sehr respektabel, ist ja durchaus auch unpopulär, was er da gemacht hat, zum Teil. Ne? Also Can auf die Bank zu setzen, den musst du erstmal bringen. Reus spielen zu lassen, musst du auch erstmal so bringen. Es gilt jetzt, das Hoffenheim-Spiel jetzt zwischendrin habe ich vergessen. Das passt eigentlich auch ganz gut so in diesen Trend. Und so komme ich auch hier zu so einer Liste, die auf beiden Seiten echt lang ist total indifferent nach wie vor. Ich bin in der Champions League hochskeptisch. Da fürchte ich das Schlimmste. Sie müssen jetzt eigentlich gegen Newcastle 4 Punkte holen in der Kombination auswärts zu Hause. Puh, das wird eng. Bundesliga, also unterm Strich ich bleibe skeptisch. Wenn ich einen Strich drunter mache, bleibe ich sehr skeptisch, weil mir gerade diese Heimspiele in der Bundesliga, das geht mir dann in Dortmund immer viel zu schnell, dass sich alle in den Armen liegen und dann 4 Tore abfeiern und alle sind happy und alle sind glücklich. Da habe ich immer so ein schlechtes Bauchgefühl und unterm Strich bleibe ich dann auch dabei. Ich bin sehr gespannt drauf, wie das bei Borussia Dortmund weitergeht. Das kann eine sehr, sehr komplizierte und harzige Saison werden für den BVB.
Bei Dortmund habe ich in der Vorbereitung gesehen, dass die wohl mit über 60% den zweitmeisten Ballbesitz der Liga über die Saison gesehen haben. Und Dortmund ist ja jetzt wirklich kein Team, was den Ansatz verfolgt, den Gegner mit wahnsinnig vielen Pässen irgendwie in Situationen zu spielen, wo man dann einstudierte Läufe hat oder so, sondern das ist ja bei Dortmund wirklich eher ein Zeichen dafür, dass sie den Ball haben und nicht ganz wissen, wohin, und dann doch lieber den einfachen Ball mal spielen, ist zumindest mein Eindruck von den Spielen. Und ja, das spricht irgendwie auch für diese schwer einzuordnende Dortmunder Mannschaft, weil in den letzten Wochen kriegen sie es ja dann doch hin. Aber man darf auch nicht unerwähnt lassen, dass eben Union beim Stand von 3-2 auch noch diese große Chance durch Aaronson hat, der den Ball irgendwie quergelegt bekommt und den Ball nicht trifft. Sonst ist das vielleicht auch nochmal ein weiterer Turn in diesem wirklich sehr verrückten Spiel. Und dann haben wir auch schon alle gesagt, das wäre auch gar nicht so unverdient, wenn die, oder dadurch, dass dieses Spiel so schwer einzuordnen ist, wenn es 3-3 ist, dann ist es genauso schwer einzuordnen. Und vielleicht nimmt Union sogar was mit, weil, und da bin ich auch voll bei Jonas, kann man halt nicht wirklich sagen, ja, sie haben 4 Tore geschossen, Gala vor den heimischen Fans.
Null. Nee,
das überhaupt nicht.
Null.
Und trotzdem gewinnen sie eben die Spiele. Und das muss man dann doch irgendwie auch anerkennend sagen. Sie stellen wieder um und schaffen es, Emre Can, der, wie gesagt, schwierige Führungsspielerthematik, schaffen es, den dann irgendwie doch als Innenverteidiger mit einzubinden, wo es dann irgendwie doch irgendwie besser klappt.
Also der spielt ja auch gut. Ich meine, Can ist der Becker einmal noch absprintet beim Stand von 3-2, war das, glaube ich, und nur so die Chance verhindert.
Ja, also einbinden ist in dem Fall auch gar nicht negativ gemeint, sondern sie haben dann wieder eine Rolle gefunden, wie man das dann doch irgendwie mit den Spielern, die man auf dem Platz hatte, gut umgesetzt bekommt. Aber ja, es ist wirklich ganz schwer, was man mit Dortmund anfängt dieses Jahr.
Ich fürchte auch, wir werden es jetzt nicht in diesem 15-Minuten-Segment lösen können, sondern lasst uns doch einfach gucken, was der BVB macht im Heimspiel gegen Werder Bremen. Moment, machen wir da was? Dortmund gegen Bremen zu Hause. Dann spielt man bei Newcastle und bei Eintracht Frankfurt für den ersten FC Union, der auf Rang 13 rutscht. Klar, erst 7. Spieltag, aber 6 Punkte sind es eben erst, weil man erst 2-mal gewonnen hat, ganz zu Beginn der Saison. Da geht es jetzt dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart weiter. Und wenn wir Werder Bremen hier schon erwähnen, dann lasst uns doch auch das Spiel von Werder ansehen. Manchmal gucke ich die Spiele über Y-Scout im Real Life und da habe ich dann immer den englischsprachigen Kommentar. Und der Kommentator hat wie folgt kommentiert in der 92. Minute: It's a belter from Bülter that breaks Bremen's hearts. Das war eine wunderbare Formulierung, die auch wirklich auf dem Punkt war. Denn das, was da passiert ist bei Werder Bremen, das war eben wirklich herzzerreißend aus Sicht von Werder. Also, erst war es so, dass die TSG in Führung gehen konnte. 8. Minute Maximilian Bayer. Die konnte man noch ausgleichen aus Sicht von Werder. Romano Schmid zum 1:1, 17. Minute. Aber Grischa Prömel trifft dann in der 29. Minute zum 2:1. Und dann tut und macht Werder und läuft an und läuft an und läuft an. Und in der 91. Minute trifft Jens Day nach einer Vorlage von Christian Groß, der nur eingewechselt wurde und auf dem Flügel gespielt hat, trifft zum 2:2. Und man denkt sich, meine Güte, jetzt haben sie sich belohnt. Und dann quasi direkt danach Einwurf, der Ball kommt zu Marius Bülter und der schickt seinen Belter dann eben ins Netz, also seinen Traumschuss oder einen harten Schuss, so würde ich es jetzt mal übersetzen. Und so ist es dann eben, Jan-Lukas, eine Niederlage für Werder, die eben dafür sorgt, dass Hoffenheim jetzt schon drankommt, 5. Platz nämlich aktuell in der Tabelle, Werder dagegen Rang 14. Also wir haben es hier mit Tabellennachbarn von Dortmund und Union zu tun. Ja, was ist denn jetzt zu diesem Spiel zu sagen?
Erstmal ist hinzuzufügen der deutsche Kommentar von Rolf Fuß. Er sagte, und auf einmal regnet's Eiswürfel, was ja auch sehr gut passte, weil die Stimmung wirklich so aufgeheizt war. Dieses Weserstadion war am Explodieren. Ja, wir haben es noch geschafft. Und dann fing auch noch dieser Regen an und dann wurden es eben Eiswürfel. Also auch ein guter Kommentar in dem Fall. Ja, was ist zu dem Spiel zu sagen? Ich fand das Interview von Mitchell Weiser nach dem Spiel fand ich wirklich interessant. Er sagte halt, wir verteidigen halt nach vorne, da passiert's da eben, dass solche Sachen, dass solche Tore fallen.
Ja, aber das war doch bei dem Einwurf.
Nee, insgesamt auf das ganze Spiel gesehen.
Okay,
angesprochen auf, wie viele Tore fallen. Ja. Und dann eben auch das Entscheidende, wir spielen halt Mann gegen Mann und dann läufst du halt hinterher. Und das ist für mich das, was dieses Spiel irgendwie auch auszeichnet. So, diese Mannorientierung von Werder Bremen hat wirklich gegen Hoffenheim, die, das muss man ihnen ja lassen, wirklich sehr, sehr gut vorbereitet waren, hat überhaupt nicht funktioniert. Wenn man an das erste Tor denkt, was wunderschön ist, so ein tiefer Ball von Vogt, so in den Zwischenraum, wo eben sehr, sehr viel Platz war, weil eben auch die Spieler clever rausgezogen wurden, dann schafft es, ich glaube, Prömel ist es, der dann eben entgegenkommt aus der vordersten Linie in diesem total verwaisten Sechserraum, spielt mit einem Kontakt durch auf den freien Bayer, der dann eben den Raum hinter der Abwehr ausnutzen kann. Also es war wirklich ein Spielzug, wo du denkst, wow, das ist wirklich all die Schwachstellen, die Bremen hat, perfekt ausgenutzt. Die Mannorientierung sorgt dafür, dass Prömel diesen Anlauf hat in die Mitte, zieht gleichzeitig den Verteidiger raus. Also es war so, so gut und es war eben nicht nur, ach, das hat jetzt irgendwie einer mal irgendwie einen Pass gesehen und Prömel hat sich gut angeboten, sondern man hat es immer wieder gemerkt, wie sie dann eben den Bremer Sechser mit Lünen vor Probleme stellen wollten. Das war Vorbereitung, wie man sie wirklich braucht für so ein Bundesligaspiel. Und von Bremen eben auch am Muster festgehalten gegen individuell gute Hoffenheimer, die eben diese 1-gegen-1 Verteidigung super, super ausgenutzt haben.
Ja, und gleichzeitig Bremen aber auch immer noch in so einem Transformationsprozess und trotzdem spielt man alles genau wie früher. Also das ist so ein bisschen das Seltsame. Also jetzt spielt Lienen auf der 6, beziehungsweise es war so, gegen den Ball war Cater oft im Zentrum, mit Ball war es dann so, dass Lienen auf die 6 gerückt ist. Ich konnte aber nicht genau erkennen, ob das jetzt quasi, also wie die diese Transformation gemacht haben, da hätte ich im Stadion sitzen müssen. Dann beginnt eben Rapp in der Abwehr, Pieper mit Muskelverletzung draußen und Ginma darf mal beginnen. Das heißt, man hat auch jetzt wieder einen klareren Zweiersturm. Duxch hat auch häufiger gespielt, als würde Füllkrug noch auf dem Feld stehen, hat zumindest bei uns im Rasenfunk-Discord jemand so bemerkt und hat von Phantompässen gesprochen. Und das ist aber so eine Gemengelage, Jonas. Es tut mir leid, dass du heute immer die schwierigen Fragen bekommst. Du solltest Bayern einschätzen, Dortmund, jetzt musst du mir Werder Bremen einschätzen. Diese Gemengelage, ich kriege sie so nicht ganz zusammen. Denn für Werder ist die Situation sehr kritisch und bei Werder hat sich der Kader krass verändert und trotzdem versucht man genau den alten Fußball zu spielen. Also sprich, es gibt kein wirkliches Übergangsspiel. Wir spielen direkt in die Spitze. Wir versuchen gegenläufige Bewegungen und so weiter. Und es funktioniert ja auch immer in Teilen des Spiels. Also der Ausgleich war verdient. Werder war da besser als Hoffenheim, auch wenn Hoffenheim 2-3 Chancen aufs 3-1 hat liegen lassen. Und dennoch überrascht es einen dann aber auch nicht, dass dieses Spiel noch verloren geht. Und das sagt ja auch viel über Werder Bremen aus, oder?
Finde ich jetzt aber, also vergleichsweise fast einfach, Werder jetzt im Situationsvergleich, weil da die negativen Punkte eindeutig überwiegen. Also das kann und das wird eine ganz, ganz schwierige Saison. Und ich tue mich total schwer mit dem Abgang von Füllkrug nach wie vor. Der war natürlich notwendig und halte ihn für unglaublich gefährlich, weil aus unterschiedlichen Gründen, weil er fehlt als Typ, weil seine Tore fehlen, weil er sehr, sehr spät ging und glaube, dass das tut sehr, sehr weh nach wie vor. Und dann gibt's die, es tut mir weh, das so zu bezeichnen, aber natürlich die linke Außenverteidigerposition geht, also ist halt einfach auch nicht top besetzt, lass mich so formulieren. Und im Mittelfeld ist es auch nicht gelungen, wirklich spürbar voranzukommen, weil das Risiko Nabi Keita, so reizvoll es ist, im Moment sieht so aus, als wird halt genau der Worst Case eintreten, den man hat befürchten müssen.
Also er ist schon wieder verletzt, für alle, die es nicht mitbekommen haben, wahrscheinlich für 2 Wochen mindestens.
Genau, und Best Case, ne? Und das hat halt alles blöd, also so reizvoll das ist, ne? Und so tragisch das ist, das ist eine, so eine, Nabi Keita ist so eine totale, eigentlich so eine Weltfußballer, ist jetzt auch zu viel, aber so eine Weltklasse-Karriere, die blöderweise im Konjunktiv bleiben muss, so wie es aussieht. Ne? Schon in Liverpool und wohl jetzt auch in Bremen. Und deswegen finde ich, gibt's schon sehr, sehr alarmierende Zeichen, die man schon von vornherein in dieser Saison irgendwie schon wahrnehmbar gesehen hat bei Werder. Und jetzt kommen die Ergebnisse dazu und die negative Erfahrung, die man Woche für Woche sammelt. Und der Stein wird immer größer, der so von unten zieht. Und eigentlich hat jetzt dieses Gegentor, dieses 3:2, dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Also das ist der absolute Worst Case, der da passiert ist. Das zieht der Mannschaft nochmal so, kann nochmal so den Stecker ziehen und das darf einfach nicht passieren. Es ist auch ein Muster, lass mich lügen, bestimmt schon das dritte super späte Gegentor für Werder in der Saison. Mhm. Das ist so einfach, dieses Tor, wie es dann passiert. Natürlich trifft er den perfekt und natürlich ist es dann halt auch irgendwie so ein Hoffenheim-Bülter-Moment, der dann halt auch irgendwie nur zustande kommt, wenn man auswärts scheinbar übers Wasser läuft. So ist es ja bei Hoffenheim im Moment. Einfach so ein Bülter-Moment, genau. Ne? So einer, der immer dran glaubt und immer dran zieht. Und so, das ist einfach so ein Bülter-Tor. Und deswegen, also, ja, und dann ist es natürlich, du hast natürlich schon recht, das ist halt auch bekannt, wie Werder spielt. Und man hat sich längstens drauf eingestellt und so die richtige, das richtige Alternativkonzept, das zeichnet sich auch nicht ab. Lass mich so formulieren. Und vielleicht ist es aber auch gar nicht möglich, mit dieser Elf, sagen wir mal, viel, viel pragmatischer zu spielen. Ich sag's in aller Vorsicht. Bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das zu dieser Mannschaft überhaupt passt. Und so entsteht halt so eine Gesamtkonstellation, die, glaube ich, den Club ja, so Richtung Winter möglicherweise auch echt nochmal vor große Prüfungen und Herausforderungen stellt. Ja, ich bin da sehr kritisch und im Vergleich zu Bayern und Dortmund komme ich dazu relativ eindeutigen Schritten.
Aber was du zum Schluss gesagt hast, finde ich auch das Entscheidende eigentlich. Also sowohl haben sich die Gegner darauf eingestellt, als auch hat sich Bremen so ein bisschen darauf committed, dabei zu bleiben. Und das wurde auch im Forum irgendwie diskutiert. Hat man sich irgendwie zu früh committed? Hätte man irgendwie den Abgang von Füllkrug als Anlass nehmen müssen, sich neu auszurichten? Mhm. Und auch da bin ich ähnlich, wie du es auch gesagt hast, bei dem Gedanken gewesen, ja, wie kann man das denn jetzt irgendwie anders ordnen? So, weil der erste Impuls wäre ja zu sagen, okay, Hoffenheim jetzt 36% durchs Zentrum oder sehr viel durchs Zentrum gespielt einfach. Kriegen wir das irgendwie geschlossen? So, und da haben wir auch habe ich beim FC schon gesagt, so diese zentrale Achse ist ja immer super wichtig, wo Bremen jetzt eben den neuen Sechser, den Lünen integrieren muss, Cater irgendwie nicht integrieren kann. Und der Ansatz von mir wäre irgendwie zu sagen, ja gut, schließen wir das Zentrum. So. Und dann ist aber eben die Frage, ja, aber wie denn? So, jetzt haben sie in der Innenverteidigung total durchrotieren müssen, aber selbst wenn alle drei dabei wären, ist irgendwie auch jetzt nicht so, dass man sagen würde, ja, das ist jetzt die total eingespielt vielleicht schon, aber eine Dreierkette, wo du sagst, ja, die verteidigen dir im Zweifel alles weg. So. Mhm. Friedl auch wieder da, Führungsspieler, Kapitän, der nicht so wirklich die totale Stabilität gibt. Dann mit Pieper und Stark, Spieler, die irgendwie schon immer so als individuelle Spieler hoch geschätzt wurden, aber so, es wird halt langsam mal Zeit, dass da so ein Bollwerk irgendwie entsteht. Und das ist eben gerade in diesen zentralen Positionen bei Bremen total schwierig. Und dann wäre halt vielleicht ein Gedanke, irgendwie die Dreier- oder Fünferkette aufzulösen und vielleicht einen neuen Ansatz mal zu probieren. Dann hat man aber das Problem mit Weiser, dass der eben dieser gute Flügelspieler ist. Und ja, das ist irgendwie total schwer. Und dieses Committen finde ich irgendwie total deutlich, dass Bremen gesagt hat, nee, wir bauen das so auf. Wir haben in der Mitte ein bisschen löchriger. Dafür bereiten wir vor allem über rechts unsere Angriffe vor. Aber wenn dann eben vorne nicht mehr Füllkrug und Dux sind, ist halt vielleicht schwierig.
Ach ja, also das stimmt natürlich alles, was du sagst, aber vielleicht ist es gar nicht so sehr dieses, also Abwehrbollwerk sehe ich bei Werder nicht, denn die Abwehr ist einfach zu schlecht. Also egal, wie viele du da hinten hinstellst, das hast du gesehen, Maximilian Bayer, da ist natürlich gerade auch in einer ganz fantastischen Form, alles klar, aber wie der einfach Nicolai Rapp manchmal hat aussehen lassen, und klar ist Rapp jetzt auch nicht der mit 200 Bundesligaspielen auf dem Buckel, das ist mir schon klar, aber da hat eigentlich Stärke gegen Stärke gespielt, die beiden sind schnell und trotzdem war Bayer deutlich besser und Weghorst konnte machen, was er wollte. Weghorst war extrem wichtig für Hoffenheim in diesem Spiel, um eben dann den nachrückenden Spielern die Bälle aufzulegen, deswegen Abwehrboller ist es nicht, aber du hast ja gesehen, in der Schlussphase, also so die letzte Viertelstunde, wo dann Nick Woltemade mit auf dem Spielfeld war und aber auch noch Raphael Boré. Und Woltemade und Duxch, die haben das so relativ doppelspitzenmäßig gebracht und Boré war aber so völlig frei. Ich weiß gar nicht, welche Position er letztlich spielen sollte, weil er war überall mal zu sehen und bei jeder Hereingabe 5 Werder-Spieler im Strafraum. Klar, sie haben natürlich auch alles nach vorne geworfen, so kannst du jetzt nicht in der ersten Minute spielen. Aber ich fand, das hat schon ganz gut funktioniert. Und wie dann dieser Ausgleich fällt, ist natürlich dann, der Schuss war perfekt und die Flanke darf so eigentlich nicht ankommen, da wird sich Hoffenheim ärgern. Aber dass dieser Ausgleich gefallen ist, war schon folgerichtig. Und du hast auch gesehen, Jinma, da gab es diesen einen Pass, war das nicht sogar ein Abseitstor, war das in diesem Spiel?
Ja.
Genau, das war ja wunderbar. Ich meine, klar, Veljkovic schlägt diesen Ball, aber ich finde, du siehst schon, wie Werder Bremen anders spielen könnte. Also gut, Jinma müssen wir rausnehmen, das ist eigentlich so ein alter Werder-Angriff. Also es ginge schon. Es ist halt risikobehaftet und du wirst damit auch wahrscheinlich einige Spiele verlieren, aber das tun sie jetzt ja gerade auch schon. Und sie kassieren immer sehr früh ihre Gegentore. Das hat Volker auch im Forum geschrieben. 4 der 5 Spiele, die man verloren hat, da hat man in den ersten 8 Minuten das 0:1 bekommen. Und Jonas hat es auch schon gesagt, war übrigens genau richtig, allein 3 Gegentreffer in der Nachspielzeit. Jonas, sie kassieren spät auch noch ihre Gegentreffer. Das ist einfach so bei Werder Bremen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass Ole Werner von gewissen Prinzipien, die man jetzt immer hatte, nicht abrückt. Dabei funktionieren die ja auch saisonübergreifend nicht. Das war ja auch nicht so, dass unter Füllkrug alles ganz toll war. Oder mit Füllkrug. Unter Füllkrug ist ja ein bisschen viel gesprochen. Also ich finde schon, es gibt Ansätze, wo man was machen könnte. Zum Teil hat man es ja auch probiert. Duxch und Jinma von Beginn an hatte schon eine andere Dynamik als zuletzt. Aber die Überzeugung fehlt. Und das ist, glaube ich, das Problem bei Werder. Und das ist so seltsam, weil gerade in den Heimspielen hat man so viel Rückendeckung vom Publikum, dass da ja auch vieles verziehen wird. Und dass da eben auch eine schlechte erste Hälfte eigentlich ganz gut ausgeglichen werden kann. Und dann sollten wir aber noch ganz kurz auch über die TSG sprechen. Jan-Lukas, wo würdest du die denn dann sehen? Also ich habe jetzt gerade schon Bayer erwähnt, Prömel hat natürlich auch ein gutes Spiel gemacht. Aber auch bei Hoffenheim ja, Licht und Schatten.
Ja, ganz kurz noch muss man, weil das, da würden sich, glaube ich, einige Bremer ärgern, wenn man das jetzt auch gar nicht sagt, diese Aktion, wo Woltemade gegen Brooks dieses Laufduell hat, der dann zu Boden geht, weil er
ach so, ja, wo Brooks das Defensiv-Foul zieht. Oh ja.
Gepitcht wurde oder so, würde man in der Kindergartenalter sagen. Also er hat so ein Zwicken im Arm vielleicht gespürt und geht dann aber zu Boden. Da kann auch schon früher das Tor fallen und ja, das Punkt, passt ja wirklich zu den letzten 20 Minuten, wo Bremen wirklich sehr nochmal aufgedreht hat. Ja, Hoffenheim. Also ich finde, wie gesagt, gut vorbereitet, aber man kann halt trotzdem sagen, Hoffenheim hat die Spiele, die sie gewonnen haben, und sie haben ja jetzt 5 müssten das ja inzwischen schon sein, Spiele gewonnen. Sie haben halt wirklich nie deutlich überlegen gewonnen, sondern sie haben gewonnen und man ist immer noch in dem Modus zu sagen, oder ich glaube, alle Gegner, die verloren haben, hätten gesagt, ja, ne, aber Hoffenheim wird nicht für immer jetzt in den Top-Teams sein, weil, also, kannst du auf 2 Seiten sehen. Entweder du sagst, ja, Hoffenheim ist genau dieses bisschen immer besser, oder ich bin aber immer noch dabei zu sagen, nee, Hoffenheim ist nicht so stark, wie sie gerade dastehen. Wie gesagt, für mich ist eigentlich das Beispiel, dass sie wirklich einfach Qualität haben, die andere Vereine nicht haben. Und das macht dann eben den Unterschied. Das ist vorhin beim FC das Negativbeispiel gewesen. Und Hoffenheim ist für mich das, ja, Positivbeispiel will ich nicht sagen, weil letztendlich will ich ja nicht, dass ein Verein wie Hoffenheim so gute Spieler sich leisten kann. Aber sie haben sie halt nun mal und dass sie die haben, merkt man dann in der Tabelle. Und für mich ist es wenig anderes. Gute Vorbereitungen kannst du auch einfacher machen, wenn du diese guten Spieler hast. Und dass dann Bremen am Ende wütend ist, dass sie nicht gewinnen. Union, Köln, Wolfsburg, das sind alles Spiele, die müssen sie nicht gewinnen. Heidenheim vor allem, wo dieses späte Spiel noch gedreht wird, das sind alles Siege, die müssen sie eigentlich nicht holen. Und das verschönert die Tabelle für sie doch deutlich.
Fair point. Absolut. Aber ich glaube auch, dass also ich erlebe die TSG demütig. Das ist wirklich, was weiß ich, ob das jetzt ein Sportdirektor oder ein Trainer ist, die sind beide noch sehr, sehr vorsichtig. Und das wissen die auch einzuschätzen. Die wissen genau, wie die Spiele laufen. Die wissen auch, ja, was sozusagen aus welcher Situation die kommen. Ich finde eigentlich, dass ich würde schon so in der Transferpolitik oder auch so in dieser Stärke, du hast natürlich recht, die haben im Zweifel auch die Kohle, um was weiß ich jetzt, einen Wout Weghorst zu bezahlen. Aber trotzdem ist das jetzt auch kein Spiel. Das ist ja auch ein Spieler, das ich finde ihn und Grilic ganz interessant. Aus unterschiedlichen Gründen, aber mit der Gemeinsamkeit, dass bei beiden so eine Art Reality-Check stattgefunden hat. Also beim einen, der sich wirklich, der die Premier League probiert hat und zwischenzeitlich bei einem absoluten Top-Club, zumindest dem Namen nach, war und auch möglicherweise am eigenen Leibe gespürt hat, was dann vielleicht auch fehlt, um ganz oben stattzufinden. Und bei Grilic, der möglicherweise auch nicht mit dem besten Berater-Setup zwischenzeitlich auch in anderen Sphären, lass mich so formulieren, gedanklich schwebte. Und ich finde es interessant, dass es, dass die Hoffenheimer in bei beiden Fällen, das hätte auch schief, zur Auffassung gekommen sind, ja, das passt und ja, die wollen und wir bringen die zurück in diese Mannschaft, in die Bundesliga und in dieses Gebilde, und bei beiden funktioniert's. Also ich finde jetzt, ich bin auch nach wie vor, ich hänge noch bei dem Punkt vorher, ob jetzt Bremen, natürlich hätte Bremen einen Punkt verdient gehabt, aber hey, das geht auch schon total, gibt auch echt gute Gründe zu sagen, warum das ein verdienter Auswärtserfolg war, ein Auswärtsdreier für die TSG Hoffenheim. Und ich würde schon auch bei Grilic anfangen. Der hat halt eine Klarheit und eine Struktur in diesem Mittelfeldspiel der TSG Hoffenheim, die hat Bremen einfach nicht. Mhm. Deswegen würde ich es jetzt an der Stelle sozusagen auf den runterbrechen wollen. Das macht Hoffenheim aus. Und es ist unter anderem die Struktur, die auch mit Weghorst ist ja nochmal eine ganz andere Farbe, eine ganz andere Fähigkeit in dieses Hoffenheimer Gesamtgebilde reingekommen, die es letztes Jahr einfach so nicht gab. Dieses Upgrade führt dazu, dass sie sich die Chance geben, auch enge Spiele zu gewinnen. Oder dass die Spiele erstmal eng werden und dann kannst du sie halt auch mit Bülter, das ist ja auch noch eine Farbe, die sozusagen genau für den Moment wurde der verpflichtet. Ja, ja, also es ist exakt dafür, hat man den geholt. Und am Ende ist es dann halt eigentlich ein Plan, ein Gesamtplan, der aufgeht und in diesem Spiel in ganz vielen Facetten dann zeigt, was halt im Moment der Unterschied ist zwischen Hoffenheim und Bremen.
Wunderbar zusammengefasst. Für Hoffenheim geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt nach der Länderspielmaßnahme und Werder Bremen wird, wie schon vorhin angesprochen, auswärts bei Dortmund einlaufen und auflaufen dürfen. Und damit kommen wir zu einem 0:0, das einer hier in der Runde kommentieren durfte. Ihr dürft schnell raten, wen ich damit meine, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich vermute, Jonas, dass wir über Manuel Riemann sprechen werden. Der ist sicher nicht immer perfekt als Torhüter, aber es gibt eben immer wieder diese Spiele, die ja quasi im Alleingang so entscheidet, dass es zumindest keine Niederlage wird. Und so war es auch am Wochenende auswärts bei Rasenballsport Leipzig. Rasenball hat unter der Woche gegen Manchester City verloren und konnte jetzt auch gegen Bochum nicht gewinnen. Das heißt jetzt drittes Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. Und das, obwohl eben sowohl Xavi als auch Emil Forsberg vom Strafstoßpunkt aus die Möglichkeit haben zu treffen. Aber beide Male pariert Riemann. Den ersten kann er sogar noch festhalten, den zweiten pariert er dann so. Und so endet dieses Spiel mit 0:0. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie kommentiert man das? Weil man will ja nicht zu schnell in den Superlativ abgleiten. Aber hast du dir da noch was aufgehoben nach dem ersten Strafstoß für den zweiten Strafstoß?
Wie kommentiert man das? Also, ja, also das ist eigentlich relativ einfach. Ne? Also zum Schluss ist Fußball dann halt Elfmeter drin, ja oder nein, Innenpfosten rein oder raus und es verdichtet sich. Bei allem, was man sonst so in diesem Spiel finden kann, was man im Vorhinein analysieren kann und im Nachhinein, es verdichtet sich dann immer wieder in schöner Regelmäßigkeit auf diese Momente, die nicht erklärbar sind und die so absurd und skurril sind, dass es einfach schön ist. Und das wird genau aus dem Grund zumindest für mich persönlich nie langweilig. Erstaunlicherweise hat dieses Spiel einfach Woche für Woche und Jahr für Jahr und Monat für Monat irgendwie immer noch mal Wendungen parat, die mir persönlich den Spaß am Fußball aufrechterhalten. Und dann sind wir jetzt bei diesem Spiel bei Manuel Riemann, der eine total spannende und interessante Figur ist in diesem unglaublich schönen, zugänglichen und sympathischen und bodenständigen VfL Bochum. Das finde ich aus vielen Gründen irgendwie den ja sympathischsten Club eigentlich so derzeit in der Fußball-Bundesliga. Und der Typ passt da so wunderbar rein. Und sie wissen genau, das ist möglicherweise nicht das ist kein leichter Charakter. Ne? Also den musst du als Mannschaft und als Club musst du den auch, wie soll ich sagen, du musst ihn zu nehmen wissen. Und gleichzeitig steht er in seiner Karriere sinnbildlich auch für die Entwicklung des VfL Bochum. Das ist ja kein Torwart mit begnadetem Talent. Sondern das ist einer, der sich's immer erarbeitet hat und einer, der auch in seiner Zweitliga-Zeit also garantiert kein Top-Torwart war in der zweiten Fußball-Bundesliga, sondern echt immer auch so seine Patzerchen drin hatte und immer mal wieder auch so seine Fehlerchen. Aber einer, der sich halt in diesem Aufstiegsjahr enorm gesteigert hat und in der Bundesliga jetzt auch echt auf Strecke schon ein mehr als ordentlicher Bundesliga-Torwart ist. Immer mal wieder, auch mit kleinen diskutablen Szenen, vor allen Dingen aber eben halt auch immer wieder mit Spielen, in denen er das Spiel gewinnt oder den Punkt festhält. Und er ist einfach ein maßgeblicher Mann für den zweimaligen Klassenerhalt des VfL Bochum. Er ist umstritten, unumstritten, so würde ich es formulieren. Es ist manchmal vielleicht auch besser, wenn er ist nach dem Spiel unfassbar emotional und schützt sich ja auch selbst quasi vor sich, indem er nach dem Spiel an den Mikrofonen vorbei sprintet und nichts dazu sagt. Und wenn es blöd läuft, geht dann dem Zuschauer an die Gurgel in solchen Situationen. Also er ist natürlich the man of the match, ganz eindeutig. Es wäre vermutlich mit einer Niederlage für den VfL Bochum ausgegangen. Und trotzdem ist es natürlich auch zu einfach und zu verdichtet, wenn man es jetzt nur an ihm festmacht, weil also Bochum kommt aus einer ganz, ganz kritischen Situation. 0-7 in München. Das kann schon mal passieren, aber es ist einfach immer ganz fatal, was das mit einer Mannschaft macht. Das weiß man aus der Vergangenheit. Und noch viel schlimmer war die ausgebliebene Reaktion gegen Borussia Mönchengladbach in der ersten Hälfte, in der Bochum mit, waren es jetzt 3 Gegentore alle in der ersten Hälfte?
Ja, genau.
Mir ganz sicher.
Und es hätte noch mehr sein müssen.
Genau, aber damit waren sie noch fair bewertet. Nicht fair bewertet, sondern eigentlich noch gut dabei. So, und in der Situation kommst du nach Leipzig, wo du letztes Jahr Amtsantritt, Letsch, 4 Stück bekommen hast, wo du auch richtig unter die Räder kommen kannst, Beispiel VfB Stuttgart. Man weiß von Leipzig, wenn die Mannschaft einmal ins Rollen kommt, dann kannst du da den richtigen Streifen geben. Also das war ein hochgefährliches, sozusagen, hochgefährliche Voraussetzungen, Grundvoraussetzungen, und ich finde, die Mannschaft hat sich echt am Riemen gerissen. 5 Umstellungen insgesamt. Auf den Außenverteidigerpositionen Revival, also ja, genau. So wie eigentlich die letzten 2 Jahre, zumindest über weite Strecken. Osterhage auf der 6, das war verletzungsbedingt. Ja, und dann Paciencia zum ersten Mal mit seiner Chance, was ich glaube schon auch, dass Thomas Letsch, solange es ging, an Philipp Hofmann jetzt sozusagen festgehalten hat. Aber sehr viel mehr war jetzt einfach nicht drin. Ne? Also das zieht sich jetzt schon fast über ein halbes Jahr, so gefühlt seit Ostern, dass Hofmann echt Probleme hat und nicht knipst. Und so wertvoll er ist bei hohen Bällen, das ist dann unterm Strich wahrscheinlich einfach zu wenig. Und insofern kann man schon sagen, dass es eine klare mannschaftliche Steigerung war vom VfL Bochum und das in Tateinheit sozusagen mit einem individuell herausragenden Tag vom Torhüter führt dann zu einem Punkt mit einem leicht glücklichen Anstrich, aber ein Punkt in Leipzig ist ein absoluter Bonuspunkt und kann dem VfL sehr, sehr helfen.
Und es wäre ja sogar noch mehr drin gewesen. Paciencia hatte ja einzelne Chancen. Und ein letztes Wort zu Manuel Riemann, das hat Kehr im Forum rausgesucht. Wenn er jetzt noch einen Strafstoß hält, den nächsten Strafstoß, dann hat er eine 50% Gehaltenquote, weil er hat 11 von 23 Strafstößen aktuell gehalten. Das ist absolut.
Da sind wir bei den Feinheiten des Kommentierens. Man muss es blöderweise, man kann es nicht wirklich griffig formulieren, weil gehalten hat er sie nicht.
Ach so, also, stimmt, sie wurden verschossen gegen ihn. Ja, hast du recht, ja. Zum Tag.
Das ist echt ein bisschen doof, habe ich mir auch überlegt. Er hält halt nicht jeden zweiten, sondern blöderweise segelt halt auch der ein oder andere Ball einfach drüber. Und dann ist echt die Frage, wie wertet man den? Fakt ist, er hat eine Killerquote. Also,
genau, bleiben wir dabei.
Das ist einfach irre. Und dann gibt es ja noch sozusagen die ein oder andere Pokalstory, die ja auch noch hinzukommt. Also es ist schon eine außergewöhnliche Mischung, die er da hat. Und ich fand eigentlich den Take von Didi Hamann, ihn als dritten Torwart für ein mögliches Elfmeterschießen mitzunehmen, finde ich jetzt zumindest nicht komplett abseitig.
Ja, ich glaube, Kevin Trapp freut sich da nicht so, aber ich finde auch das Gedankenexperiment.
Ja, klar, aber da. Kevin Trapp ist das bessere Gesamtpaket, da brauchen wir nicht reden. Ja, aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dass das Gesamtpaket von Torwart Nummer 3 notwendig ist, wenn du die Chance hast, einen Spezialisten. Ob es dann auch ist, ist alles sehr hypothetisch, ne? Aber
der Gedanke.
Komm, why not?
Ja. Genau, ich habe es auch gehört, also ich habe es gelesen und dachte mir, ja, ist ein interessanter Gedanke. Aber wir müssen noch kurz, Jonas, über Leipzig sprechen. Leipzig hatte natürlich den Ball, also 77% Ballbesitz, extrem viel. Leipzig hatte diese zwei Strafstöße, aber vor allem nach dem zweiten verschossenen Strafstoß fast gar keine gefährliche Aktion mehr. Also da haben wir noch irgendwie Emil Forsberg einmal, Openda und Pausen. Und ansonsten aber das Gros der Chancen, also 4, hatte dann tatsächlich Bochum dann in dieser Phase. Warum hat sich denn Leipzig so schwer getan, aus dem Spiel heraus etwas zu erspielen gegen Bochum?
Ja, also ich würde das, wenn ich einen Strich drunter mache, ist es eine, ist eine typische Champions League Woche. Ich finde, es ist die Königsdisziplin für einen Champions League Teilnehmer aus der Bundesliga ist der Samstag danach. Das ist schon immer so. Und in schöner Regelmäßigkeit ist es so, dass eigentlich nur die Bayern diese Disziplin beherrschen. Und genau aus diesem Grund ist es relativ simpel für RB Leipzig. Es ging in diesem Spiel 0,0 darum, sich viele Chancen rauszuspielen, schön zu spielen, ausgefeilt zu spielen. Es ging in diesem Spiel nur darum, das scheiß Ding zu gewinnen. Und die Chance dazu haben sie sich mehrfach gegeben. Und eine echte klasse Mannschaft, die nutzt es halt. Und eine vielleicht doch noch nicht so klasse Mannschaft, die spielt halt 0-0. Und an der Stelle kann man das und muss man sich das durchaus so einfach machen. Insgesamt bin ich bei Leipzig trotzdem positiv. Muss ich wirklich sagen. Ich finde, dass dieser Umbruch extrem gut gelungen ist. Und du hast ja in diesem Spiel, glaube ich, alle 4 Offensivpositionen neu. Mhm. Ja. Das muss man erstmal hinkriegen. Und was dann noch hinzukommt, auf der einen Seite funktionieren die Neuzugänge und es gibt eine, ja, eigentlich kaum für möglich gehaltenen Aufschwung nochmal von arrivierten Kräften, allen voran Paulsen. Also von welcher Bedeutung Paulsen und Forsberg plus Kampl für diese Mannschaft im Moment sind, das überrascht total, vor allen Dingen bei Paulsen. Und deswegen finde ich, wenn man jetzt auch sozusagen das 1-3 gegen Man City dazu nimmt und auch die Leistungen zuvor im Spiel gegen Bayern, das ist schon echt alles gut, ne, was da dieses Jahr so passiert und was da so funktioniert. Nutzt nichts. Wenn du dich fragst, ist Leipzig halt schon eine Spitzenmannschaft, dann musst du halt nach dem Spiel jetzt zur Auffassung kommen, nee, sind sie halt eben noch nicht. Und das ich habe jetzt ehrlich gesagt schon das Gefühl gehabt, dass auch nach den zwei vergebenen Elfmetern schon noch was da war und das zeigt ja auch die Stärke der Bank, was dann reinkommt und was dann noch so passiert. Paulsen kann den Kopfball machen, auch Timo Werner kommt dann noch, ne? Also da kommt dann halt einfach und bei dem geht's ja auch ein Stück weit, sogar bei Timo Werner geht's ja ein Stück weit in die richtige Richtung, nachdem wirklich gar nichts gelaufen ist, aber spätestens mit diesem Gladbach-Spiel gibt es da wieder Ansätze. Also das hätte schon auch noch spät funktionieren können. Letztlich, wenn du zwei Elfer nicht nutzt, was ist alles Mumpitz, was wir danach...
Marco Rose hat gesagt, eigentlich verlierst du das Spiel damit 0-0.
Eigentlich verlierst du das Spiel sogar noch. Ne? Also das ist tatsächlich wahr. Also wenn du zwei Elfer nicht nutzt, dann kannst du wirklich froh sein. Insofern ambivalent. Das große Ganze bei Leipzig finde ich echt gut. Das finde ich wirklich von Beginn an. Und die haben jetzt wirklich auch den Grundstein gelegt für eine sehr, sehr spannende Mannschaft, weil ja nur Simons in Anführungszeichen ein Leihspieler ist und bei allem anderen hat Leipzig echt gute Karten. Mit der Einschränkung, dass natürlich halt so ein Spiel, das musst du einfach gewinnen, egal wie. Und ja, das fehlt natürlich an der Stelle. Es sind wiederum zwei Punkte, die jetzt nicht mit dabei sind. Und ja, für Leipzig blöd. Absolut unnötig.
Ich glaube, da gibt es wenig zu ergänzen. Zumindest habe ich Jan Lukas nur viel nicken sehen. Leipzig wird es dann nach den Länderspielen in Darmstadt spielen und dann zu Hause gegen Belgrad. Für den VfL Bochum, der sich jetzt mit 4 Unentschieden 4 Punkte erspielt hat, geht es weiter beim SC Freiburg und dann zu Hause gegen den ersten FSV Mainz 05. Und dann wollen wir zum letzten Spiel dieses Spieltags kommen, noch nicht hier in der Sendung, aber vom kalendarischen Aspekt her. Am Sonntagabend hat die Eintracht Frankfurt den FC Heidenheim empfangen und das Ganze nach einem schwierigen Auswärtsspiel mit einer 1-2 Niederlage bei Saloniki inklusive Rudelbildung und roter Karte gegen Kevin Trapp. Das war alles eine ungünstigste Ausgangslage und dann ja auch noch gegen einen in der Regel sehr gut organisierten Gegner. Also Jan Lukas, da war wirklich Stolperpotenzial da für die Eintracht. Am Ende ist man aber nicht gestolpert. Im Gegenteil, Hugo Larsson in der 39. Minute und Ansgar Knauf in der 72. Minute zusätzlich zu einem verschossenen Strafstoß von Ngangkam sorgen dafür, dass man dieses Spiel gewinnt und richtig selbstbewusst rausgehen kann aus dieser Partie. Und das in einem Spiel, in dem es auf beiden Seiten erstaunlich viel passiert ist. Also das hätte auch ein totaler Langweiler werden können auf dem Papier, weil ja beide sehr defensiv stark sind. Warum war das denn nicht so, deiner Meinung nach?
Ja, also ich finde, man kann wirklich sehr viel von dem nochmal gebrauchen, was gerade bei Leipzig kam. Auch unter der Woche Europapokal gespielt, Elfmeter verschossen. Aber Frankfurt hat man es wirklich nicht so angemerkt, fand ich. Also sie waren in der ersten Halbzeit wirklich schon drauf und dran, irgendwie das Tor zu schießen. Larsson hat vorher schon mal so einen Schuss, der knapp vorbeigeht, dann der verschossene Elfmeter und ich glaube, als es 1-0 fällt, gab es schon 5-1 Schüsse aufs Tor für Frankfurt. Also sie waren wirklich, das war jetzt nicht so, dass man dachte, ach, nee, die gucken jetzt mal, wie sie so ins Spiel kommen, sondern sie waren wirklich drauf und dran zu zeigen, ey, wir können auch Tore schießen, weil das ja so ein bisschen das Narrativ gerade bei Frankfurt ist, ja, der Stürmer ist nicht da, wie schießen die überhaupt Tore und ich glaube, 4-5 war das Torverhältnis vor dem Spieltag. Das heißt,
jetzt ja, ist das schon mal positiv, ist ja auch mit 6-5.
Ist jetzt aber auch nicht aus dem Nichts gekommen, dass man darüber gesprochen hat. Aber das wollte man eben auch zeigen. Man hat sich nicht davon zurückschlagen lassen, dass der Elfmeter nicht reinging. Man hat, oder die Doppel-8, würde ich ja fast sagen, mit Larsson und Skiri, die wirklich sehr, sehr Gutes geschafft haben, dass das Spiel kontrolliert zugunsten der Frankfurter lief. Also man hatte zwischenzeitlich, und das muss man gleich noch einschränken, nicht das Gefühl, dass es hinten anbrennen könnte. Wie gesagt, es gab dann immer mal wieder so kleine Nadelstiche von Heidenheim. Ja, und dann ist es zur Halbzeit, finde ich, eine absolut verdiente Führung. Und auch dann für mich nicht ganz verständlich trotzdem, dass Heidenheim umgestellt hat, dass sie dann hinterher mit einer Fünferkette gespielt haben. Weil, also ja, man kann sagen, gut, es musste vielleicht was verändert werden, aber so richtig haben sie die Räume nicht ganz geschlossen bekommen, auch damit. Und es war für mich auch nicht so, als hätte man gesagt, ja, man muss irgendwie in der Mitte hinten mehr Leute haben. Und stattdessen wurde eben dadurch, dass dann hinten die drei Zentralen eher wirklich sich sehr weit zurück haben fallen lassen, davor die Räume so ein bisschen aufgegeben. Was jetzt für mich nicht das Nummer-1-Mittel gegen Frankfurt wäre. Und das hat mich so ein bisschen überrascht, dass man da so ein bisschen, ja, etwas seltsam umgestellt hat und das dann eben auch nicht. Manchmal stellen ja auch Vereine um, man fragt sich, warum machen die das? Und dann sieht man auch, oh, okay, das geht ja total auf. Und ich fand das jetzt in dem Fall gar nicht so. Ja, trotzdem, wie gesagt, gab es eben die Chancen und auch vor allem durch Standards mal wieder bei Heidenheim. Also Kleindienst hat einen Kopf, weil 55. Minute nach messerscharfe Ecke von Beste von links, wo er irgendwie aus 4 Metern den Ball irgendwie nicht gedrückt bekommt, weil der Schuss oder die Schussflanke ein bisschen zu hoch war. Dann gab es in der 74. Minute, kurz nach dem 2:0 für Frankfurt, noch durch Beck diese Aktion, wo wir sicherlich gleich noch über Trapp reden werden, der jetzt gerade ja schon von uns aus der Nationalelf wieder rausgestrichen wurde.
Die ja, Aktion holt ihn wieder rein, komm.
Lange Rede,
kurzer Sinn.
Frankfurt hat's schon irgendwie kontrolliert und obwohl es eben diese vor allem 2 guten Chancen für Heidenheim gab, ist es ein absolut verdienter Sieg und man hat ihnen nicht angemerkt, dass unter der Woche Europapokal anstand. Meiner Meinung nach.
Und es war so ein bisschen Vintage-Eintracht Frankfurt. Wieder so ein Stürmer, der auch eher im Zentrum bleibt, die dahinter eher eingerückt. Die Breite kommt nur über die Außenspieler. Also war fast wieder so ein bisschen unter Glas. Nur der Sechserraum wurde irgendwie anders interpretiert. Trotzdem bin ich da auch noch hin und her gerissen. Also es war ein gutes Spiel. Und Hugo Larsson richtig, richtig gut. Auch Buta hatte gute Momente. Aber Heidenheim, also diese Backchance, du hast gerade angesprochen, Kleindienst hatte auch seine Momente. In der ersten Hälfte gab es auch so 3 Aktionen, wo eben Heidenheim einfach durch ist und dann aber die Chance nicht ausgespielt bekommt. Also am deutlichsten war es, Traoré gewinnt den Ball und spielt mal auf Beste und der steht komplett frei am zweiten Pfosten und der will sich dann er schließt mit dem ersten Kontakt ab, das war's, genau, mit dem ersten Kontakt und das geht ganz knapp gegen die Laufrichtung von, ich glaube noch, Tuta und eben Trapp geht da am Tor vorbei. Also es gab auch wieder diese Momente, wo du dir gedacht hast, Mensch, wenn hier jetzt das 0:1 fällt, dann bin ich gespannt auf die Antwort eben nach einem Europapokalspiel und so weiter. Also viel von allen Richtungen und die Umstellung auf Fünferkette, ich glaube, das hatte damit zu tun, dass wenn Eintracht Frankfurt vorgeschoben hat, dass sie mit 5-4 manchmal standen, weil manchmal war Mamus und Chaibi, manchmal waren die dann eben nicht hinter in Gang kamen, sondern in der letzten Kette und da hatte Heidenheim ein bisschen seine Probleme, aber es ist halt dann auch schwierig, ein 0:1 auszugleichen, weil dann müsstest du eigentlich den Raum hinter Max und Buta bespielen und da, also Föhrenbach ist da gar nicht reingekommen, Traoré manchmal. Ja, war insgesamt ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, Jonas, was würdest du mit den beiden Teams machen?
Kantersieg von Frankfurt. Also klarste Offensivleistung. Also ich würde jetzt, lass uns nochmal den Elfmeter dazu nehmen. Dann ist es eigentlich ein 3-0. Und im Prinzip, finde ich, kann man es bei Frankfurt schon auch einfach auf dieses Sturmthema runterdampfen. Das ist der Knackpunkt, mindestens mal bis zum Winter schaffen sie es, das zu kompensieren oder das zu vertuschen, dass sie aus eigener Kraft sehr schwer zu Toren kommen und damit steht's und fällt's und auch der Oldschool-Ansatz, so ein valider Punkt, der funktioniert natürlich, nur, kann ja nur bis zur letzten Station funktionieren. Und insofern bleibt das die große Frage, wie kommt Frankfurt da durch? So, und das jetzt finde ich in diesem Spiel gut gelungen. Larsson ohnehin, ich glaube, habt ihr wahrscheinlich auch schon mehrfach thematisiert die Saison, finde ich vielleicht das größte Plus bei Eintracht Frankfurt in der Saison. Und das Tor ist natürlich Zucker, schön. Geile Bude, Punkt. Und ansonsten bin ich, ja, Eintracht Frankfurt, dieses Spiel spricht eigentlich dafür, dass es in die richtige Richtung gehen könnte, weil das ein total, wie hast du es vorher gesagt, so eine totale Sollbruchstelle hätte sein können. Außen-Europa-Cup-Woche gegen Heidenheim, echt unangenehm, dann noch zu Hause, Erwartungsdruck, und gemessen daran war es echt in Ordnung. Und ich fand auch noch erstaunlich, dass dann eigentlich der vergebene Elfer zu einer fast gegenteiligen Situation geführt hat, weil eigentlich ging es erst dann los. Also das hätte eigentlich so ein Mühlstein sein können, auch für Eintracht Frankfurt noch so ein zusätzlicher. Aber erst dann ist gefühlt was in Gang gekommen, und das spricht auch dafür, dass die Mannschaft gut ist, ne? Also die ist intakt und da ist ein Gefüge da und die haben die richtigen Charaktere, die den Laden ziehen. Insofern absolut positiv für Eintracht Frankfurt.
Da merkt man den Kommentator, Jan Lukas hat es auch gemerkt, in Gang gekommen ist es da, mit in Gang gekommen.
Oh, ja.
Das ist natürlich die gehobene Kommentatorenschule, die du da demonstriert hast. Auf der anderen Seite, Jan Lukas, was fangen wir mit Heidenheim an? Du hast schon gesagt, die Umstellung hast du nicht verstanden. Ich meine, wir müssen jetzt auch nicht so tun, als sei das dramatisch, wenn man bei Eintracht Frankfurt verliert. Trotzdem habe ich das Gefühl, da war schon, es lag etwas auf der Straße, aber Heidenheim hat sich nicht gebückt, um es aufzuheben.
So deutlich würde ich es nicht sagen. Also vielleicht hätten sie es nicht nur bücken müssen, sondern sind irgendwie in der falschen Straße gelaufen, um es in der Parallelstraße liegen zu sehen. Also ich fand, es war nicht so knapp, dass sie es nur hätten aufheben müssen. Und vielleicht ist es halt auch, weil wir sind alle sehr positiv über Heidenheim, ja. Wir haben alle, glaube ich, ein relativ hohes Bild. Und vielleicht muss man dann irgendwie doch sagen, dass man ein bisschen wieder mit einberechnet, was man eben vor dem Saisonstart über Heidenheim gedacht hat. Das ist halt bei allem wirklich hohen, bei aller Wertschätzung immer noch Heidenheim ist und die zwar ihre guten Ansätze und ihre gute Strategie auch gerade mit dem Kleindienst immer wieder ausgespielt bekommen, aber in einem Normalfall ist bei einem Auswärtsspiel, bei einem europäischen Club dann eben auch das 2:0, eine 2:0 Niederlage in Ordnung, insbesondere wenn man ja seine Chancen hatte. Und da wird sicherlich jetzt auch keiner irgendwie total frustriert sein bei Heidenheim, dass sie dieses Spiel nicht gewonnen haben. Ja, mit Ausnahme vielleicht von Beck, der erst diese große Chance vergibt und dann auch noch ärgerlicherweise mit einer Platzwunde vom Platz muss. Das war wirklich so ein bisschen der Pechvogel des Spiels. Ja, aber ansonsten, davon abgesehen, können, glaube ich, alle damit leben.
Das ist, davon ist auszugehen, vor allem angesichts auch noch des größeren Kontexts, den man aber jetzt sicherlich nicht jeder auf dem Schirm hat, aber weil das Petra, die ihr ja auch kennt aus dem letzten Heidenheim-Schwerpunkt zweite Liga letzte Saison und aus dem Forum, als Frau Näher das geschrieben hat, wollte ich es hier noch kurz erzählen, denn es war nämlich auch ein Wiedersehen für Jan Zimbo Zimmermann, den Torwarttrainer von Eintracht Frankfurt, und fast auf den Tag genau vor 9 Jahren war es so, dass ihm wegen einer Kopfverletzung, bei der er kurzzeitig bewusstlos war, beim Auswärtsspiel von St. Pauli der Mannschaftsarzt auf der Rückfahrt empfohlen hat, lasst uns ein MRT machen. Und dabei ist ein Gehirntumor entdeckt worden. Die anschließende OP war erfolgreich, der Tumor konnte entfernt werden. Und wir wissen alle, jetzt ist er Torwarttrainer, konnte danach auch noch spielen. Und sie hat nur geschrieben, es gibt Spiele, die bleiben dir immer im Gedächtnis. Dieses war eines davon. Und weil ich diese Geschichte, ehrlich gesagt, also irgendwann in der Vorbereitung mal gelesen, aber schon wieder komplett verdrängt, dachte ich, das kann man doch ansprechen. Und das zeigt ja auch ganz gut, es sind an diesem Wochenende noch viele andere Dinge passiert. Unter anderem der grausame Überfall auf Israel, die mit Fußball nichts zu tun haben und die das Ganze auch hier so ein bisschen unwichtig erscheinen lassen. Und das setzt es ja dann vielleicht auch in den richtigen Kontext. Deswegen wollte ich das hier noch erwähnen. Heidenheim jetzt 7 Punkte weiterhin und man spielt dann zu Hause gegen den FC Augsburg nach den Länderspielen und Eintracht Frankfurt, das wiederum jetzt bei 10 Punkten steht, wird nach Hoffenheim reisen, bevor man dann gegen Helsinki und den BVB spielt. Das ist auch eine schöne Abfolge der Spiele. Dann lasst uns doch auch über diesen FC Augsburg sprechen, den nächsten Gegner Heidenheims. Der verliert zu Hause gegen Darmstadt 98. Wir haben vorhin Enrico Maaßen im Intro gehört, der das Ganze ein bisschen versucht hat einzuordnen und vor allem über die erste Hälfte gesprochen hat, die einfach nicht gut war. Dabei sind die Gegentreffer in der zweiten Hälfte entstanden. Tim Skarke erzielt in der 51. Minute das 1:0 für den Gast. Tobias Kempe kann dann per Strafstoß auf 2:0 erhöhen in der 70. Minute. Erst nach Rückstand findet dann Augsburg in gefährliche Aktionen. Nach dem 1:2 durch natürlich Demirovic wäre sogar der Ausgleich drin gewesen, aber der fällt nicht. Und so, Jan-Lukas, spitzt sich diese Situation beim FC Augsburg zu. Wenn du jetzt mal eben dieses Spiel mit in die Betrachtung mit einnimmst, wie kritisch würdest du die Lage beim FCA sehen?
Ja, also letzten Endes, wenn man immer über Demirovic sprechen muss, ist es ja irgendwie auch schon ein bisschen krass. Also man kann sagen, super, dass der vorangeht und Wahnsinn, was die da für einen Spieler haben. Ja. Aber es ist halt dann irgendwo vielleicht auch zu wenig, wenn das eben immer das ist, worüber man sprechen muss. Und ja, es ist halt, nach 7 Spieltagen, finde ich, kann man schon so langsam irgendwie sagen, okay, die Beobachtungen, die man da macht, sind eine Sample-Size, die vielleicht irgendwann dann groß genug ist. Und ja, sie haben jetzt 5 Punkte. Der Sieg war, boah, jetzt muss ich eben nachdenken, war gegen Mainz, genau. Mainz. Wo es jetzt auch irgendwie kein, wo man nicht sagt, wow, da ist der Knoten geplatzt irgendwie, sondern es war halt ein knapper Sieg gegen Mainz. Und auch da wieder natürlich Demirovic im Mittelpunkt, also Doppelpack damals gemacht. Es ist irgendwie, ich weiß es nicht. Also ich hatte irgendwie bei Augsburg wirklich das Gefühl, auch seit letzter Saison, wo Martin Raffel, glaube ich, hier ein bisschen erklärt hat, was so Enrico Maaßen vorhat, was er verändern will, weil man bei Augsburg ja wirklich immer diese Verknüpfung hat, ja, irgendwie Rumpelfußball und die halten aber die Klasse und dann ist es irgendwie auch in Ordnung. Aber ja, also das hat ja jetzt auch irgendwie zu keiner großen Verbesserung geführt. Und dann muss man sich irgendwie schon mal fragen, so, und auch das wurde im wirklich super ergiebigen Forum angesprochen, so, ja, so, was ist denn, wofür seid ihr denn da? Also, was ist denn eure, also, ihr wollt die Klasse halten, das ist das Prinzip, was da vorherrscht, aber was ist so, wofür wollt ihr stehen, wofür sollen die Menschen zugucken, wer soll ins Stadion kommen? Ja, und dann kann man jetzt vielleicht sagen, ja, Demirovic ist ein cooler Zocker, aber so mehr, I don't know.
Es ist schon sehr, sehr dünn. Vor allem, was mir auffällt, ich weiß nicht, Jonas, ob dir das auch schon ins Auge gestochen ist, wenn Augsburg da mal zurückliegt, und das passiert ja in schöner Regelmäßigkeit, dann geht's auf einmal. Dann haben wir auf einmal Demirovic auch mal in Aktion und manchmal sogar nicht nur Demirovic, da wird's dann völlig verrückt. Aber auch hier war es wieder bis zum Rückstand, der fällt ja erst in der 52. Minute. 6:14 Schüsse, 37% Ballbesitz in einem Heimspiel, 0:3 Torschüsse. Das heißt, Augsburg hatte bis zur 52. Minute noch nicht einmal aufs Tor von Schuhen geschossen. Und dann danach wird's aber besser. Man kann dieses Spiel auch 2:2 noch gestalten. Und das ist das, also als neutraler Beobachter kann ich da mit dem Kopf schütteln. Ich glaube, als FCA-Fan zerreißt sich da, wenn du das siehst. Kannst du das erklären, Jonas?
Es ist ein bisschen ein Muster, muss man sagen. Jetzt, ja, streich ein bisschen. Es ist ein Muster, schon in den letzten, sagen wir mal so, 2,5 Jahren. Die gefährlichen Spiele bei Augsburg sind immer die gegen die, in Anführungszeichen, noch kleineren Mannschaften. Weil da offenbar wird, wie wenig fußballerische Stärke, noch offenbarer als sonst, wie wenig fußballerische Kraft der FC Augsburg wirklich selber hat. Kurzer Schritt zurück. Ich finde es eigentlich relativ simpel, welche Identität der FC Augsburg in seiner besten Version hat. Der FC Augsburg in seiner besten Version ist die unangenehmste Auswärtsfahrt der Bundesliga. Mhm. Man fährt nie gerne auswärts, aber eigentlich sollte man, und ein Stück weit hat der FC Augsburg das auch über Jahre schon geschafft, also nirgendwo fährt man so ungern hin wie nach Augsburg, weil man da weiß, Es wird zäh. Ein 90-minütiges zähes Ding mit einer Mannschaft, die bedingungslos marschiert, mit einer Mannschaft, die hundertprozentig genau weiß, was sie tut, die hundertprozentig klare Abläufe hat, die ein knüppelhartes Mittelfeldpressing spielt, über die Flügel Tempo machen kann und im Zweifel einen Stürmer hat, der halt auch mal so an die Zweistelligkeit rankommt. Jetzt kann man über diesen genau zweistelligen Stürmer historisch streiten. Letztes Jahr hatten sie diese Konstellation. Und jetzt machen wir einen Schnitt rein in dieses Jahr. Gibt's eigentlich ist von all dem jetzt echt zu wenig übrig. Ne? Also ich persönlich tue mich total schwer mit diesem Gedanken, in Augsburg eine wirklich spielerische Note reinbringen zu wollen. Ich halte das für nicht ungefährlich, lass mich so formulieren. Ich glaube, dass diese klaren Abläufe eben nicht da sind, vielleicht auch nicht da sein können, weil es wirklich ein paar Verletzungsthemen gibt, die echt blöd sind für diese Mannschaft. Und so kommt unterm Strich natürlich eine ungewollt noch jüngere und noch unerfahrene Mannschaft heraus. Das war so sicherlich nicht der Plan. Und jetzt ist halt mittlerweile, wie es dann halt immer so ist, so eine Gesamtkonstellation entstanden, in der sich so eine Mannschaft auch runterziehen lässt oder runterziehen lassen muss. Nicht nur von den Ergebnissen, sondern auch schon vom Inhaltlichen. Ne? Also wenn man ehrlich ist, was war denn überhaupt das letzte, jetzt mal losgelöst vom Ergebnis, was war das letzte gute Spiel, echt gute Spiel des FC Augsburg? Und da muss man, fürchte ich, fast schon echt weit zurückblättern. Also ohne jetzt jedes Einzelne gesehen zu haben. Aber gefühlt sind es Spiele gewesen, die im Mittelteil der letzten Saison vielleicht liegen.
Ja, auswärts bei Bayern, glaube ich, in der Rückrunde letztes Jahr war ein gutes Spiel. Aber
ja, und das ist halt auch genau das Spiel. Ne? Das kannst du nicht als Bayern und ein Stück weit Dortmund musst du streichen. Das funktioniert so nicht. Also kurzum und in diesem Gesamtkontext musst du es ja auch sehen. Das ist jetzt echt schon ein ungefähr ein Jahr altes Problem, dass der FC Augsburg da mit sich rumträgt und mit sich rumschleppt und es war ein gefährliches Spiel von Beginn an. Es war ein total gefährliches Spiel, weil du es gibt aus Augsburger Sicht genau zwei Underdogs, die bei dir dieses Jahr aufkreuzen. Das eine sind die Heidenheimer, vielleicht noch die Bochumer und dann eben halt auch Darmstadt. Und in genau der Konstellation musst du gegen deine eigene Stärke spielen. Ja, du wirst genau das gefragt, was du eigentlich nicht kannst. Und das ist halt bezeichnend, dass es meistens braucht es beim FCA einen Rückschlag. So das Gefühl, okay, jetzt können wir eh nichts mehr verlieren. Jetzt gehen wir es halt mutig an, im Wissen, blöder kann es nicht mehr laufen. Und erst dann entwickelt der FCA eine Dynamik aus eigener Kraft heraus. Und das geht dann halt häufig schief, weil es zu spät kommt oder der entscheidende Moment dann halt doch nicht sitzt. Und genauso ist es in dem Spiel auch gewesen.
Und mit den Mannschaften, die du ansprichst, musst du halt auch noch das beste Augsburg der Liga im Prinzip sein, um dann eben vor diesen Teams zu landen, die diesen ähnlichen Ansatz verfolgen.
Ja. Ja. Aus Augsburger Perspektive ist die Konstellation in der Bundesliga doof. Also aus Augsburger Perspektive ist eigentlich eine Bundesliga besser, in der die Schalkes dieser Welt mitspielen oder die HSVs. Ne? Und es gibt halt zu viele Augsburgs jetzt gewissermaßen. Und das ist tatsächlich doof.
Und was du gesagt hast mit dem gefährlichen spielerischen Ansatz, das fand ich ganz interessant, weil ich noch für die Awards dann auch in der letzten Woche reingehört hatte, wo, ich glaube, Martin Rafelt war es wieder, den Finn Dahmen als Unsung Hero nominieren wollte, weil er gesagt hat, ey, das ist so viel, was der machen muss und seine Vorderleute kann er sich nicht ganz drauf verlassen. Jetzt sagst du aber zu Recht, es ist halt auch irgendwie dieser Ansatz, diesen umzukrempeln, ist halt auch gefährlich. Und da haben wir in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auch diese Situation, wo er dann den Ball in den Fuß von Melem spielt, der zwar gut durchläuft und ihn anläuft, aber in einem normalen Spiel schafft es jeder Torhüter, den Ball zu Pfeiffer durchzuspielen. Der Pass verhungert dann. Und wenn du eben diesen defensiven Ansatz verfolgst, dann ist es eben schwierig, diesen fußballerischen Touch mit reinzubringen, wenn es nicht klappt. Also Stuttgart ist jetzt auch ein gutes Beispiel. Wenn du die Fehler dann nicht machst, dann bringt es dir ja total viel. Aber wenn du dann eben diese Fehleranfälligkeit so ein bisschen hast, dann kann dir halt so ein Augsburg-Spiel sehr, sehr leicht zerstört werden, wenn dann eben so ein Ball mal reingeht. In dem Fall ist er ja noch nicht mal reingegangen. Aber so kleinere Fehler sollte man dann eben nicht machen, wenn man sich schon darauf verlässt, dass man das Spiel zerstört.
Ja, und Damen, also das war kein Zufall, der hat nur 5 von 17 langen Pässen angebracht, Passquote 68%. Also er ist eingebunden ins Aufbauspiel, das hat nicht geklappt. Man muss die kleine Klammer noch machen um den Spielplan von Augsburg, dass sich Mbabu beim Aufwärmen verletzt hat und der hätte eine wichtige Rolle gespielt. Der Plan war, die Außenverteidiger hochzuschieben und Rex Bescheid als weiteren Achter spielen zu lassen. Also Tim Breithauf hat die Tiefe gehalten, Rex Bescheid eigentlich so ein Hybrid aus Achter und Sechser und dann mit einem 3-1-Aufbau dann irgendwie ins vordere Angriffsdrittel kommen. Das war der Plan, das hat mit Gumni überhaupt nicht geklappt. Der hatte nur 21 Ballkontakte, Passquote von 43%, also Passquoten bei Augsburg natürlich sowieso Halloween-mäßig, aber das wissen wir ja inzwischen. Das ist natürlich dann noch was, was noch mit dazukommt zu einer eh schon schwierigen Situation bei Augsburg, aber das darf man natürlich auch nicht gelten lassen als Erklärung, warum jetzt dann ein Heimspiel gegen Darmstadt 98 verloren geht. Aber Jan-Lukas, dann sollten wir ja über Darmstadt schon auch noch kurz sprechen. Was hat denn Darmstadt deiner Meinung nach gut gemacht, um dieses Spiel zu gewinnen?
Ja, ich meine, sie haben 2 Tore geschossen, was ja auch nicht allen so gut gelingt. Sie haben mit Tim Skarke irgendwie einen guten Spieler, der dann auch das Tor macht und der einfach einen super guten Schuss hat. Er profitiert ja nicht nur davon, dass er, aber der Schuss geht ja vorher schon an die Latte, wo er dann richtig steht und den Ball selber noch unter die, oder vorher an den Pfosten und er nagelt ihn unter die Latte. Mhm. Es ist wirklich eine Schusstechnik, die wenige haben. Und ich finde, es sind dann oft auch so Spieler, jetzt bei Heidenheim ist das Beste, die dann wirklich mit so individuellen Schusstechniken oder Abschlüssen eben so den Unterschied machen in so engen Spielen. Und es ist ja jetzt auch nicht so gewesen, als wenn Darmstadt hier Augsburg total an die Wand gespielt hätte und es hätte nur einen Sieger geben können und von 10 Spielen gewinnen die 8 oder 9, sondern die machen es gut in dem, was sie machen und ja, haben dann eben in den entscheidenden Momenten auch vielleicht ein bisschen Glück, aber eben auch das Können, den reinzuschießen.
Ja, und das Interessante ist, Darmstadt schafft es eben, sich auf die Situation anzupassen, auch spielerisch. Also Thorsten Lieberknecht hat nach dem Spiel gesagt, der Plan sei gewesen, über ruhigeren Ballbesitz ein bisschen Selbstbewusstsein aufzubauen, was eben durch so manchen Spielverlauf in der Vergangenheit verloren gegangen sei. Und das konntest du richtig erkennen. Also Kempke hat, also generell sind ja diejenigen, die nachrücken aus dem Sechserraum, die sind immer extrem wichtig bei Darmstadt. Das ist halt oft Melem. Melem hat jetzt diesmal eher so 8er, 10er gespielt. Aber jetzt war es Kempke, der eben immer wieder die Entscheidung treffen musste, rücke ich mit nach vorne, fülle ich auf im Halbraum, gehe ich vielleicht sogar in den Strafraum oder bleibe ich auf meiner Position? Und der hatte einfach eine sehr, sehr gute Entscheidungsfindung. Der wurde, wenn ich es mir richtig notiert habe, kein einziges Mal erwischt, also sprich, dass an seiner Position dann der Ball hingekommen ist, wo er hätte defensiv sein sollen. Das war wunderbar. Bader hat einen ganz tollen Rechtsaußen gespielt, das hat im Zusammenspiel super funktioniert. Dann kommen eben noch so Einzelaktionen mit dazu, wie eben von Skarke, wie eben der Schuss vorher auch schon. Nürnberger, der ja auch relativ kurzfristig, glaube ich, reingekommen ist. Yannick Müller spielt Nürnberger, das war letzte Woche, Entschuldigung. Yannick Müller gibt aber sein Debüt in der Innenverteidigung, macht das auch sehr, sehr gut, spielt da auch zentral in der Innenverteidigung. Also alles Dinge, wo man im Nachhinein auch hätte sagen können, na, das hat schwer gemacht für Darmstadt, so erklärt sich das 1:2 aus Sicht von Darmstadt. Nee, war nicht so. Darmstadt hat wirklich hier ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, auch wenn das auch 2:2 hätte ausgehen können. Aber Respekt und damit 7 Punkte nach jetzt diesen 7 Spielen bisher, 2 Siege, 1 Unentschieden. Für Darmstadt geht es jetzt dann zu Hause gegen Raber Leipzig und dann auswärts beim FC Bayern weiter. Also diese beiden Siege, die man jetzt geholt hat gegen Werder und gegen Augsburg, das waren schon auch die 2 Spiele, wo man, wie wir vorher gesagt haben, könnte nachher und für 3 Wochen habe ich noch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber jetzt Punkte holen, danach wird es schwierig. Haben sie gemacht, sehr gut. Für den FC Augsburg geht's zum ersten FC Heidenheim, wir haben es vorhin schon besprochen. Das wird natürlich dann das nächste Duell der 2 Augsburg und die Frage wird sich stellen, wer wird das bessere Augsburg an diesem Spieltag sein? Kein Augsburg durften wir am Freitagabend sehen. Nee, ich würde sagen, Mainz 05 spielt gerade nicht wie Augsburg. Hat's aber vielleicht früher mal. Also Gladbach gegen Mainz 05 war diese erste Partie des Spieltags und bei uns ist es jetzt die letzte Partie. Mit 2:2 endet sie nach Toren von Florian Neuhaus in der 22. Minute, einem wunderbaren Fernschuss von Gruder in der 24. Ayman Barkok kann dann in der 75. für Mainz 05 das 2:1 erzielen und Joe Skelly trifft dann mit einem ebenfalls nicht so unhübschen Schuss in der 88. Minute zu einem Ausgleich und deswegen, Jonas, fühlt sich dieses 2:2 für die Borussia-Fans vielleicht nach einem Sieg an, der es aber eigentlich ja vielleicht auch ohne diesen Rückstand hätte sein können, denn Gladbach hat viele gute Dinge gezeigt in diesem Spiel, oder?
Auch ein total ambivalentes Spiel. First of all, ich finde, an einem Spieltag, in dem es viele schöne Tore gab, das war das Schönste. Also was für ein sagenhaftes Tor von Gruder.
Erstes Bundesliga-Tor und dann so.
Das ist das erste Bundesliga-Tor und ich finde, an diesem Tor scheitert's für Gladbach. Also wenn du die Strecke bis dahin nimmst in diesem Spiel, Mainz sieht kein Land. Also ich finde, Fußballer, der Ball läuft echt gut bei Gladbach. Das hat alles Sinn und Verstand. Man guckt der Mannschaft zu und denkt irgendwie, also hey, da hat sich was gefunden und da weiß jeder, was er zu tun hat. Und das sind gute Abläufe und du hast eine gute Energie, die du über die gesamte Elf irgendwie so spürst. Und also eigentlich war das Ding auf einem einigermaßen safen Weg Richtung Heimsieg. Und ja, und dann kommt dieses Tor. Und das war der Bruch. In diesem Spiel hat das Gladbach echt schwer beschäftigt. Mit diesem Tor war das Spiel vielleicht nicht sofort, aber dann auf Strecke betrachtet eben ein anderes. Und dann kommt Mainz in eine Phase rein, in der dann du auf einmal siehst, ja, sie haben es doch nicht komplett verlernt. Sondern da ist natürlich auch schon einfach was da. Da ist Substanz da und auch da gibt es eine Elf, bei der du spürst, die will. Da spürst du auch, das ist schon auch noch alles intakt. Bei all dem, was in den letzten Wochen passiert ist und bei all dem, wie blöd es gelaufen ist, ist immer noch eine wehrhafte Elf, die sich dann in dieses Auswärtsspiel so wirklich so reingefräst hat. Und dann auch nicht unverdient, sondern eigentlich verdient, wenn du dann jetzt sozusagen diesen Abschnitt hernimmst, dann halt auch in Führung gehst und dann sind wir jetzt bei der doppelten Ambivalenz. Ja, und dann ist es, geht's mit einem sehenswerten Treffer zum 2:2. Und jetzt weiß ich auch nicht. Also jetzt kannst du hinterher, kann sich jeder das rauspicken, was er denn möchte. Im positiven Sinne ist es so, dass die Mainzer sagen, hey, wir sind hier unter schwierigen Umständen mit einem unserer Top-Talente. Sind wir echt gut rausgekommen aus der Nummer. Hätte schief gehen können. Die Gladbacher, aber zum Sieg hat es dann doch wieder nicht gereicht. Und wenn wir ehrlich sind, an der Stelle sind wir jetzt schon bei Mainz. Eigentlich braucht es den, damit es wirklich ein Befreiungsschlag ist. Und bei Gladbach dasselbe in Grün, ne? Also da hätte es halt vor allen Dingen zu Hause in der Gemengelage jetzt mal so diesen befreienden Sieg irgendwie gebraucht. Und das sah, wie erwähnt, wann war das Tor? Irgendwas, also es ist ja eine gefühlte halbe Stunde, sah das echt danach aus. Und dann musst du eigentlich froh sein, dass du das dass du noch einen Punkt zu Hause mitnimmst. Gegen Mainz, gegen einen Gegner, der eigentlich bereit liegt, ne? Also, das war eigentlich für Gladbach der Idealgegner, an dem Freitag. Ja, total. Also, einerseits, andererseits, es gibt keine eindeutige, Erkenntnis aus diesem Spiel.
Ja, und du hast es schon besprochen, so wie das 1:1 quasi die Gladbacher Phase beendet hat, hat es 2:1 die Mainzer Phase beendet. Also danach eben dann Gladbach die vielen Chancen. Und ich fand, ich weiß nicht an Lukas, ob dir das ähnlich ging, fast lag eigentlich eher der Auswärtssieg in der Luft. Und zwar nicht, weil Gladbach nicht gut gespielt hätte, ganz im Gegenteil, aber weil Robin Zentner alles gehalten hat. Also gegen Itakura in der 70. Ich glaube, das war noch vor dem 2:1, genau. Aber dann gegen Schwanjara zweimal, 77., 79. Da hatte der zwei richtig gute Chancen. Zentner pariert jeweils. Und da wäre es dann eigentlich so das typische Narrativ, ah, haben sie es irgendwie über die Zeit gebracht und wir reden ganz viel über Robin Zentner und wenig über das, was davor und was danach war. Aber dann kam eben Joe Skelly und der war dann auch nicht zu halten für Zentner. Aber interessant, welche Dynamik dieses Spiel hatte und dass es dann am Ende eben ja so ambivalent endet, wie es Jonas gerade beschrieben hat.
Voll, also ambivalent finde ich wirklich das Wort zu dem Spiel, weil in der ersten Halbzeit war es wirklich so, dass Gladbach total gedrückt hat und es war vorher irgendwie im Kommentar auch gewesen, dass die Mainzer so super intensiv spielen würden, meiste Zweikämpfe, meiste gewonnene Zweikämpfe und ich habe das erstmal überhaupt nicht verstanden, weil die waren so hinten drin und haben gesagt, ja, nee, erstmal soll Gladbach vielleicht nervös werden oder keine Tore schießen, was dann irgendwie ja nicht funktioniert hat durch dieses Neuhaus-Tor. Der, glaube ich, schon sehr glücklich, oder er war wirklich sehr glücklich und dementsprechend auch
gefrustet. Ja, weil er geköpft hat, oder? War das nicht? Ich glaube, der konnte das nicht fassen.
Ja, ich weiß nicht, er war auf jeden Fall ausgesprochen zufrieden mit diesem Tor. Also, ja, wo diese Flanke irgendwie auch verzögert wurde und trotzdem irgendwie sehr viel Platz hatte da, also ohne Rad auf der rechten Seite. Ja, und dann haben sie eben in der Mitte diese 3 gegen 2, wo Neuhaus irgendwie dann doch den Kopf versetzen kann. Aber ja, dann sofort fiel ja dieses Gegentor. Und trotzdem gab das Mainz für mich jetzt noch nicht so krassen Schwung in der ersten Halbzeit. Also sie waren dann wieder, ja, nee, dann steht's halt jetzt wieder unentschieden und wir können wieder ein bisschen uns hinten reinstellen und mal gucken, was passiert. Irgendwie auch, also totaler Vorsprung für Gladbach in der ersten Halbzeit, fand ich. Weil das für die Intensität einfach das Spiel zu groß war für Mainz irgendwie. Es wirkte so, als wäre das Spielfeld so auf 1,5-facher Größe und Mainz kam irgendwie überhaupt nicht in die Duelle. Gladbach hat den Ball laufen lassen und dann aber, wie ihr auch gesagt habt, zweite Halbzeit hat Lee erst eine Chance, dann gibt's einen Konter, dann gibt's direkt vor dem Tor schon also Barkok ist für mich auch ein zentraler Spieler. Der hat erst diese Chance, wo El Ghazi den von rechts rüberlegt, wo er noch scheitert am Gladbacher Keeper. Und dann 3 Minuten später macht er eben doch das Tor, wo er eben auch sehr clever die Mainzer Elvedi rausgezogen haben. Dann Reitz sprintet noch zurück und Barkok drückt den so vorm Abschluss noch ganz stark irgendwie körperlich weg. Und wie du sagst, dann kam wieder die nächste Phase, wo Zentner die Bälle hält. Und ja, dann kommt eben wie an diesem Spieltag ja irgendwie so oft irgendwie der Weitschuss, der irgendwie komplett geil in den Winkel fliegt. Also ich hätte auch die Frage gestellt, welches Tor des Spieltags ihr am schönsten findet, aber durch die Schusstechnik von Gruder, wo der Ball so sich immer weiter nach links dreht, ist, glaube ich, sind wir doch vielleicht dann alle bei Gruder sogar. Ja.
Ja, also Gruder fand ich wunderschön. Aber ich fand es interessant, du hast noch einen Punkt angesprochen und das ist was, das finde ich, das muss ich Mainz 05 wirklich vorwerfen lassen. Also viele Dinge hatten auch mit Tabellenkonstellation und eben dieser Dynamik im Spiel zu tun, aber Honorar so frei flanken zu lassen, wieder und wieder, wenn du schon in einer Fünferkette stehst, ich verstehe es nicht. Und ich meine, es hatte natürlich damit zu tun, dass es nicht immer eine Fünferkette war. Also Fernandes rückt auf die 6 im Ballbesitz, gegen Ball lässt er sich fallen. Und da hat manchmal, glaube ich, die Entscheidungsfindung nicht gestimmt. Aber vor dem 0:1 zum Beispiel, da steht er in dieser leicht eingebückten Haltung, die Klo-Position nennen das manche Trainer, weil es eben nicht so günstig ist, um zu verteidigen. In die darfst du nicht kommen als Defensivspieler. Das war überhaupt nicht gut und Honorar ist der Einzige, der eine noch bessere Bilanz hat als Jonas Hofmann. Ich habe es vorhin gesagt, bei Hofmann war vorhin jeder 6. Pass eine Torschussvorlage, bei Honorar waren es 24% seiner Pässe, die Torschussvorlagen waren. Auch er hat 8 Torschussvorlagen aus 38 angekommenen Pässen herausgemacht. Also, und das hatte halt eben viel mit diesen, also es waren natürlich auch Standards, die er geschlagen hat, aber es hatte eben damit zu tun, dass er viel Platz hatte und das sind Dinge, die ich nicht verstehen kann bei Mainz 05, bei allen Problemen, die man hat, die klar sind.
Und ja, das wirkte dann auch nicht so abgestimmt, fand ich. Also ja. Es gab ja dann, also er hat super viel Zeit und Fernandes entscheidet sich irgendwie fürs Verzögern, aber durch dieses Verzögern ist das Einzige, was passiert ist, außer dass in der Mitte 3 Gladbacher irgendwie in Position gelaufen sind, mit Netz, der in die Mitte gezogen ist, Jordan, der so ein bisschen nach außen ist und eben Neuhaus, der eingestartet ist. Und das ist genau das Entscheidende. Neuhaus startet ein, so vertikal. Und Kraus, dadurch, dass Honorar so lange da außen den Ball hat, schiebt irgendwie immer weiter Richtung Ball, was auch sehr verständlich ist, weil letztendlich ist das ja schon ein Magnet irgendwie, dass ein Sechser sagt, oh, ich will auf der Seite, wo der Ball ist, irgendwie helfen. Kraus schiebt immer weiter raus und der Platz wird eher mehr für Gladbach als weniger. Und da hat dieses Verzögern wirklich ja Gegenteiliges bewirkt. Weil normalerweise würdest du ja sagen, okay, man kann vielleicht auch verzögern, jetzt vielleicht nicht an der Stelle des Strafraums oder des Spielfeldes. Ist vielleicht auch okay, wenn dann mehr Leute nach hinten laufen, aber es wurde nur immer mehr Platz für Gladbach.
Ja, guter Punkt. Also kein gutes Abwehrverhalten. Wir sind gespannt, wie es für Mainz 05 weitergeht. Mainz, Jonas hat es ja auch schon angesprochen, in der Situation, dass man jetzt wirklich mal einen Befreiungsschlag braucht. 2 Punkte erst nach 7 Spielen. Jetzt kommt der FC Bayern. Historisch gesehen, vielleicht ist das, also wenn ich mich richtig erinnere, war es in der letzten Rückrunde so, mit dem Sieg gegen Bayern, danach wurde alles schlechter. Vielleicht gewinnt man wieder gegen Bayern und jetzt wird es dann wieder alles besser.
Die haben am letzten Spieltag letztes Jahr nochmal eine extrem gute Leistung auf den Platz gebracht, möchte ich.
Ja, richtig. Da spricht natürlich derjenige, der das damals in der Konferenz kommentiert hat. Es schnürt einem die Kehle zu, was hier passiert. Es ist im ganzen Stadion zu spüren. Das war das, was du nach dem 0-2 gesagt hast.
Das weißt du besser als ich, offenbar.
Ja, weil ich das so gut, weil das so gut transportiert hat, was halt wirklich in diesem Stadion los war. Also das war. Na gut, aber das war die letzte Saison. Es geht jetzt dann gegen Bayern für Mainz 05 nach den Länderspielen und Borussia Mönchengladbach wird wo antreten? Habt ihr aufgepasst, liebe Hörerinnen und Hörer? Genau, beim 1. FC Köln. Wir haben es vorhin angesprochen. Jan-Lukas winkt schon fröhlich in die Kamera. Noch winkt er fröhlich. Wir sprechen dann in 2 Wochen nochmal. Nee, wir gucken. Das war eine völlig unnötige Provokation. Ich weiß selber nicht, woher die kommt. Lasst uns über die Spieltags-Awards sprechen. Da haben wir viele Vorschläge auch aus der Community bekommen, aber mich interessiert natürlich, Jonas Friedrich, wer war dein MVP des Spieltags?
Trifft mich ein bisschen unvorbereitet. ich würde tatsächlich gerne ich gebe ihn dem DFB-Schiedsrichterteam. Einen Spieltag ohne mit durchweg guten Spielleitungen. Also wir reden über einen Spieltag, an dem es keinerlei, nahezu keine Diskussion über die Unparteiischen gibt. Die kriegen immer auf die Fresse. Das ist auch so schön einfach und sie machen es einem manchmal auch leicht. Aber dieses Mal würde mir wirklich keine Situation einfallen, bei der es irgendwie einem Trainer leicht gemacht wurde, möglicherweise auf den Schiedsrichter zu gehen und darüber eine Leistung oder ein Ergebnis zu erklären. Und wir sind an diesem Spieltag.
Bremer werden gerade ein bisschen widersprechen.
Ja, aber da muss man auch sagen, also das war Christian Dingert, das war die einzige Situation. Ich schreibe mir in dieser Saison alle Schiedsrichterentscheidungen auf für das Rasenfunk-Royal-Segment zu den Schiris.
Nein, also ich wollte es auch gar nicht, ich wollte nur die, ja.
Okay, der eine Punkt ist es. Und zum Schluss ist der Aufreger, dass die kalibrierte Linie einen Reset gebraucht hat, einen Restart.
Ich meine, das war natürlich auch sehr ätzend, diese halbe Stunde. Aber jetzt haben wir sind im 6. Jahr Videobeweis, 7. Jahr vielleicht sogar schon, bin mir gerade gar nicht sicher. Wie oft hatten wir das jetzt, dass es so extrem war? Und ich meine, man muss halt eine Lösung dafür finden, dass es im Stadion besser wird, weil das ist einfach unter aller Kanone. Aber weil die Vereine es so machen. Der DFB sagt auch schon, bitte blendet doch die Szenen auf der Stadionleinwand ein. Nein, die Vereine wollen das aktuell noch nicht umsetzen. Aber im Stadion ist der Videobeweis eine absolute Frechheit, das muss man einfach sagen. Also diese Einblendung dann irgendwann nach 3 Minuten kommt man ja, wir überprüfen gerade einen Abseits. Herzlichen Dank dafür. Aber da kann der DFB eben auch nur partiell was dafür.
Deswegen. Fair point. Aber Zusammenspiel aus Videoassistent und Schiedsrichterleistung. Was weiß ich, das geht auch immer unter. Zum Beispiel, Frankfurt, Heidenheim. Eigentlich hätte es da den Elfer gegeben. Mhm. Für mich beispielhafter Videoassistenten-Einsatz oder Eingriff. Nee, war halt außerhalb. Ist auch eine Situation, die kannst du mit bloßem Auge nicht erkennen, zumindest nicht valide. Für genau solche Situationen ist das Ding da. Und insofern sei es einfach an der Stelle angemerkt, ich bin happy oder es fällt mir positiv auf, dass es Spieltage gibt, an denen über die Schiedsrichter nicht gesprochen wird. Und ich finde aber, dass man das dann zumindest in einem kurzen Schlenker immer mal wieder tun sollte. Und das habe ich hiermit getan.
Sehr gut, dann kannst du dir jetzt noch einen Unsung Hero und einen Moment des Spieltags bereitlegen. Und Jan-Lukas darf jetzt aber mit seinen MVP gegenhalten.
Nee, ich würde noch gerne auch das nochmal unterfüttern und da auch Kevin Müller loben, der nach dem Spiel im Prinzip von The Zone, ich weiß leider nicht genau, welcher Reporter es war, diese Szene gezeigt wurde, wo Wer war es denn? Der hat auch Geld bekommen. So mit offener Sohle, war es ein Ganker? Der ist mit offener Sohle über den Fuß des Gegenspielers gerutscht. Jedenfalls wurde ihm Kevin Müller, dem Heidenheimer Torwart, diese Szene vorgespielt und gesagt, ja, war das nicht ein Aufreger? Wollen Sie da nicht eine rote Karte? Läuft das Spiel dann nicht anders? Und er war so, nö, da will ich überhaupt nicht drüber reden. Das gab's nicht. Und das ist auch kein Aufreger für mich. Also es war wirklich dann auch in dem Fall von Spielerseite mal sehr gut gesagt, nee, also wir können jetzt hier wieder Schlagzeilen produzieren und sagen, ja, das und das, dann wäre alles anders gelaufen. Aber das Spiel lief so, wie es lief und wir hätten irgendwie Chancen haben können und wir hätten die nutzen können. Und also es war wirklich sehr, sehr gut im Interview, fand ich.
Mhm. Ja.
Ja, und wenn ich dann direkt meinen MVP aus alter Verbundenheit, nehme ich dann doch den Guirassy des Spieltags. Ja. Ich habe den auch schon immer geliebt und war damals so traurig, dass der weggegangen wurde, mehr oder weniger, weil er plötzlich beim FC mal auf dem linken Flügel von Markus Anfang eingesetzt wurde. Ich habe den geliebt. Ich habe ihn damals in wilden Diskussionen noch gegen Guido Burgstaller verteidigen müssen beim Auswärtsspiel in St. Pauli. Das glaubt einem heute auch keiner mehr. Es gab wirklich, also eigentlich ausnahmslos wollte unsere Reisegruppe in Hamburg lieber Guido Burgstaller als Serhou Guirassy im Kader haben. Ja, jetzt look at him going, würde ich sagen. Ja,
aber wirklich. Guido Burgstaller, dass der hier auch nochmal erwähnt wird. Wer hätte das gedacht? Mensch, dann habt ihr ja mir ja Manuel Riemann offen gelassen. Dann nehme ich den als MVP. Das muss ja dann sein. Aus offensichtlichen Gründen haben wir vorhin besprochen. Ich glaube, da müssen wir nicht tiefer ins Detail gehen. Dann, Jonas, wer ist dein Unsung Hero?
Finde ich echt. stellt mich vor erhebliche Probleme, weil ich immer, ich kann total schwer unterscheiden, wer ist Unsung und wer nicht. Das ist total schwer. Ich nehme Parasor. Weil es auch so ein Spieler ist, bei dem man hinterher nicht drüber spricht. Mhm. Das glaube ich, also bilde ich mir zumindest ein, dass es so ist. Ich glaube, dass der die Debatte weitgehend vorbei, die fußballerische wohlgemerkt. Und unter Strich ist er eigentlich einer der mittlerweile zuverlässigsten und ja, unauffällig, im besten Sinne unauffälligeren zentralen Mittelfeldspieler der Liga, der eigentlich auch gar nicht so sehr das Profil hat. Das anerkenne ich auch total. Also eigentlich war das noch bis vor in etwa anderthalb Jahren ein Spieler, bei dem alle Trainer gesagt haben, er braucht das Spiel zwingend vor sich. Deswegen hat er auch lange sozusagen eigentlich immer nur wenn als spielaufbauender Innenverteidiger gespielt und hat sich da enorm gesteigert und ist nicht wegzudenken aus dieser Elf. Das VfB Stuttgart spielt da vielleicht nicht die schlagzeilenträchtige Rolle, aber eine sehr zuverlässige und wichtige. Here we go, Parasor.
Sehr gut. Jan Lukas?
Ich habe mich da auch schwer getan. Ich hatte viele Kandidaten. Wie gesagt, Thiago Thomas war lange, lange weit oben. Ich habe auch über Nübel nachgedacht, der ja bei uns auch irgendwie nur in einem Nebensatz kam, weil Wolfsburg hätte wirklich höher führen können, eben durch Thiago Thomas, der sich da gut durchgesetzt hat. Dann zwischenzeitlich, aber auch da spielte dann das Ergebnis viel zu klar gegen Marvin Schwäbe, der wirklich, also ich bin da immer schon ein großer Fan gewesen, aber der wirklich sehr, sehr viele Bälle gehalten hat. Am Ende ist es für mich aber ein Frankfurter geworden und selbst da habe ich noch überlegen müssen zwischen Skiri aus alter Verbundenheit, der wirklich, fand ich, ein sehr gutes Spiel gemacht hat, habe mich dann aber für Buta entschieden, weil wir hatten auch gesagt, Oldschool Eintracht Frankfurt, super viel über die Flügel und da fand ich die rechte Seite eben noch etwas aktiver sogar. Der hat 3 Key Passes gespielt, unter anderem eben auch die Vorlage für Knauf beim 2:0, wo er wahrscheinlich eher den eingewechselten Nacho
Ferry,
genau, anspielen wollte, der dann aber perfekt durchgelassen hat. Aber trotzdem geht der Pass eben dahin, wo diese 2-1 Überzahl für Frankfurt ist und hat auch noch einen, so einen Chase-Down, würde man wieder im Basketball sagen, so ein, er sprintet zurück und Chase-Down grätscht in dem Fall dann, grätscht an der Auslinie für die Emotionen noch den Ball ins Aus. Also ich fand den wirklich, wir haben jetzt, glaube ich, ihn gar nie erwähnt, also er ist sehr unsung und ich fand wirklich
definitiv auch ein Hero.
knapp die Hälfte der Frankfurter Angriffe über rechts, genau. Und er ist eben dann auch noch zumindest ein erfolgreicher Hero. Vielleicht sind Heroes auch Leute, die nicht sehr viel Aufmerksamkeit kriegen, weil die Siege dann eben nicht stattfinden. Aber in dem Fall ist es auch noch ein erfolgreicher Hero.
Sehr gut. Ich hatte schon extrem Angst, dass du mir meinen Unsung Hero wegnimmst, aber du hast ihn noch offen gelassen. Das wird euch jetzt umhauen. Lukas Radetzky. Denn Lukas Radetzky, der 1. FC Köln hat den Expected Goals Wert bei dieser klaren Niederlage gegen Leverkusen von 1,3. Wo kommen diese 1,3 her? Naja, unter anderem aus zwei Chancen von Erik Martel kurz vor der Halbzeit, die Radetzky wirklich, wirklich gut pariert. Und ich will nicht damit sagen, dass Leverkusen dieses Spiel verloren hätte, wenn da das 2:1 fällt. Aber es ist definitiv etwas, worüber kein Mensch spricht nach diesem Spieltag. Aber es waren super Paraden. Postshot Expected Goal Wert war bei dem einen 0,36 und bei dem Nachschuss war es dann 0,94. Also nur in 6 von 100 Fällen wird dieser Schuss noch irgendwie pariert. Lukas Radetzky hat es hinbekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu, du bist mein Unsung Hero. Und ich glaube, den hat wirklich niemand besungen an diesem Spieltag. Jonas, was war dein Moment des Spieltags?
Mein Moment des Spieltags? Das ist persönlich gefärbt. Das ist Riemann. Mhm. Der hält 2 Elfer. Das gibt's alle paar Schaltjahre mal. Ganz eindeutig.
Sehr gut. Jan-Lukas?
Für mich ist das, ich habe überlegt, ob ich irgendwie dieses VAR-Gedönse nehme als negativen Moment des Spieltags, weil ich es irgendwie auch kurios fand, aber halt eben als regelmäßiger Stadiongänger auch super gut nachvollziehen konnte, wie die Fans sich da beschwert haben. Ich habe mich dann aber doch für was Positives entschieden, nämlich im gleichen Spiel den Konter von Dortmund zum 3:2. Mhm. Erst Julian Brandt mit dem Scherenschlag, der das Tor selber einleitet, war ja ein Unioner Standard. Ja. Und dann aber vor allem, und das ist für mich der, und wenn man es auf Sekunden runterbrechen will, das Allerbeste, der Ball wird nach vorne getragen, ich glaube von Reus, und links läuft Füllkrug. Und jeder Bundesliga-Stürmer hätte gesagt, hier, ich habe nur ein 1 gegen 1, spiel mich an, aber was macht Füllkrug? Er zeigt rechts, spiel nicht mich an. Rechts stark. Haben wir 2 gegen 1, fast 1 gegen 0. Und das finde ich so geil, wenn ein Stürmer, der dann irgendwie doch von uns immer an Toren bemessen wird, sagt, nö, spiel den Ball nach rechts. So, ich lauf mit, ich bin den Verteidiger, aber ich will eigentlich gar nicht den Ball haben. Das fand ich so cool.
Ja. Sehr, sehr gut. Richtig gute Nummer. Gott sei Dank hatte ich mir noch einen zweiten Moment aufgeschrieben, nämlich die Doppellatte für Darmstadt in Augsburg. Eben dieser Schuss, der erst an die Latte geht und dann der Nachschuss von Skarke, der wieder an die Latte geht, aber dann von da ins Tor, weil das war so ein richtiger Wachmacher. Das war so ein richtig, richtig schönes Tor. Eins von vielen schönen Toren. Das habe ich noch nominiert hiermit und dann kann ich noch ein paar Vorschläge aus der Community nachliefern. Unter anderem hat Oscardo Riorio eben Jong als Unsung Hero nominiert. Das haben wir vorhin schon besprochen im Stuttgart-Segment. Die beste Schusstechnik des Tages vergibt Eisernes Fohlen an Gruder gegen Gladbach, haben wir ebenfalls besprochen. Und der Kölner Keller des Spieltags, die fehlenden kalibrierten Linien im Spiel BVB Union. Auch das ist schon zur Ansprache gekommen, deswegen sei es hier nur noch mal erwähnt. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ihr zwei, ich danke euch sehr, sehr herzlich. Ganz, ganz herzlichen Dank an Jonas Friedrich. Schön, dass du zwischen deinen 1000 Jobs auch noch Zeit für den Rasenfunk hattest. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Danke dir.
Sehr gerne. Danke dir.
Und ganz herzlichen Dank an Jan-Lukas Elskamp, den @Passwinkel auf Twitter. Danke dir, Jan-Lukas, dass du mit dabei warst.
Und Blue Sky auch ähnliche Hände.
Und bei Blue Sky, sehr gut. Ich war mir nicht ganz sicher, aber ich folge dir da, glaube ich, schon, ne?
Ja, ja, wir haben uns. Du warst einer meiner ersten Follower, ich weiß es nicht, wie man es nennt.
Wenn ich, ja.
Ist also, auch von mir immer gerne wieder. Vielen Dank, es hat Spaß gemacht. War ein schönes Spiel und ich fand auch, dadurch, dass es schöne Heimspiele waren, auch top anzusehen. Also waren fast nur coole Vereine, die Heimspiele hatten. Das macht ja auch immer nur.
Ja, und es war wirklich
nochmal 9 Vereine gedisst.
Ja, aber wirklich. Aber ein schöner Spieltag war es. Absolut, ist doch toll, dass wir jetzt dann eine Länderspielreise haben. Wir sehen uns dann in der Nacht auf Mittwoch um 2 Uhr. Das ist NFL-Zeit eigentlich. Da können wir uns dann schön dieses Nationalmannschafts-Länderspiel reinpfeifen, das übrigens auch besprochen werden wird. Abonniert bitte den Rasenfunk Nationalteams-Feed. Es gibt ja jetzt immer auch nach den Länderspielen nochmal Folgen vom Rasenfunk. Wann genau, das muss ich noch mit meinen Gästen ausklambüsern, wann wir dieses Spiel gucken. Ja, du, Für mich kein Problem. Ich mache das für die Packers, werde ich jetzt wahrscheinlich auch gegen die Raiders aufstehen. Aber mal gucken. Also das, aber es wird auf jeden Fall was erscheinen. Abonniert diesen Feed. Ganz herzlichen Dank, wenn ihr das schon getan habt, und sagt es weiter, dass es diesen Feed gibt, denn der ist ja noch gar nicht so alt. Und dann habe ich noch eine weitere Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar gibt es ja den Strike Force 5 Podcast, den 5 Late-Night-Talkshow-Hosts aus den USA ins Leben gerufen haben. Anlässlich des Autorenschreits haben sie eben einen Podcast gegründet. Also sind Stephen Colbert, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, John Oliver und Seth Meyers. Ja, ich habe es gerade noch hinbekommen. Und in dieser Folge, die ich euch empfehle, kommt noch David Letterman mit dazu. Und wenn ihr mal ein bisschen reinnerden wollt in dieses ganze Late-Night-Thema von den USA, dann ist das wirklich eine sehr gute Folge, weil natürlich David Letterman war da für viele, viele Dinge verantwortlich. Und deswegen möchte ich euch diese Podcast-Folge ans Herz legen. Ich werde alles verlinken in den Shownotes. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bitte unterstützt den Rasenfunk. rasenfunk.de/supportersclub ist die Adresse eurer Wahl. Und dann hören wir uns wieder nach der Länderspielpause, in der Länderspielpause. Ach, es gibt noch viele Sendungen. Bis bald hier im Rasenfunk. Bleibt gesund. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.